Ich begrüße zur Vorlesung der Geschichte, Spielegeschichte. Heute geht es um Simulation. Um Simulation, was eine bestimmte Gruppe von Spielen bezeichnet als Genre und ansonsten ein schwieriger Begriff ist, weil im Grunde jedes Computerspiel eine Simulation ist. Und zwar eine Simulation von einer echten Welt oder einer fiktiven Welt. Und fiktive Welten sind ja frei gestaltbar. Und wieso kann man sich nicht eine Welt vorstellen, in der ein gelber Klumpen durch ein Labyrinth rollt und Punkte aufsammeln soll? Und das wird in Pac-Man simuliert. So, und insofern haben Computer die Eigenschaft, indem sie virtuelle Welten hervorbringen, auch gleichzeitig zu behaupten, das ist einfach eine Welt, die man sich vorstellen kann, die kann man ja auch irgendwie darstellen, also ist es eine Simulation. Und damit wäre das Genre, als Begriff gar nicht mehr notwendig. Es ist auch insofern interessant, es gibt in der Informatik und in der, es gibt so einen Zweig in der Naturwissenschaft, die ihre Erkenntnis aus Simulationen gewinnen, also Meteorologie zum Beispiel, die das Wetter vorhersagen und das wissenschaftlich betreiben, oder auch in der irgendwie Genetik, in der Quantenphysik. Also es gibt eine Menge Zweige in den Naturwissenschaften, die sich auf wissenschaftliche Simulationen verlassen. Natürlich auch in den Ingenieuren, die irgendwelche Modelle für Fahrzeuge oder Raketen oder was auch immer erstmal am Computer entwerfen, testen, wie sich das verhält und erst dann anschließend in echt bauen. Piloten, die in Simulatoren ausgebildet werden und vor ihrem ersten Flug niemals in einem Flugzeug saßen und dennoch sofort wissen, was sie zu tun haben. All das sind auch Simulationen und diese Menschen, die das bauen, die sich damit beschäftigen und dort ausgebildet werden, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, wenn man sagt, ach, sie machen auch sowas wie Computerspiele. Oh nein, bei uns ist das alles ernsthaft und da geht es auch richtig um was. Also das ist so eine Community, die in unmittelbarer Nähe zu den Computerspielen steht und deswegen auch also ganz besonders scharf sich davon abzugrenzen versucht. Einige zumindest, andere sagen, ja, nur in schöner und in größer. Insofern haben sie es gerade bei Simulationen mit so den Rändern des Spiels zu tun, wenn man den überhaupt sehen möchte, den Rand. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, na klar, ist so ein Airbus-Pilotentrainer auch ein Spiel. Nur nennen die das dort nicht so, aber von der ganzen Struktur hat es die gleichen Merkmale. Die Narration ist eine andere und die Performativität ist eine andere, aber letztlich hat es dieselben Merkmale wie ein Spiel und damit können Sie den Spielebegriff erweitern. Aber heute, also die Diskussion führe ich mal so am Rande. Es geht aber durchaus im ersten Teil darum, was ist eigentlich eine Simulation und inwiefern können wir Simulationen von anderen Genres abgrenzen. Und das hat erstmal gar nichts mit Computerspielen direkt zu tun, sondern mit Wissenschaftstheorie und der Frage, was ist eine Simulation? To simulate is to model a source system through a different system, which maintains for somebody some of the behaviors of the original system. Also wir haben es mit zwei Systemen zu tun, ein Originalsystem. Und es ist wichtig bei Simulationen, dass es etwas Systemisches ist. Es gibt eine visuelle Abbildung, es ist ein Bild, ich kann eine narrative Abbildung machen, es ist eine Erzählung, oder ich kann eine systemische Abbildung machen, dann ist es eine Simulation. Sofern für zumindest irgendjemanden einige Verhalten des Originalsystems erhalten bleiben, was auch immer das bedeutet. Also wer ist somebody, was ist dieses sum of the behaviors, also um welches Verhalten geht es eigentlich? Und wie bestimmt man, ob das Verhalten erhalten bleibt? The key term here is behavior. Simulation does not simply retain the general audiovisual characteristics of the object, but it also includes a model of its behaviors. Also das Verhalten wird mit modelliert und nicht nur das Aussehen. This model reacts to certain stimuli, also auf bestimmte Eingaben, input data, pushing buttons, joystick movements, according to a set of conditions. Also es hat González Frasca geschrieben, der wiederum einer der frühen Autoren der Game Studies war und auch sehr wichtige Beiträge geliefert hat Anfang der Nullerjahre. Der guckt natürlich aus der Brille des Spieleentwicklers darauf, aber was er hier beschreibt, gilt ganz allgemein für Systeme. Das sind dynamische Modelle. Bringt uns zu der Frage, was ist ein Modell? Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen, natürliche oder künstliche Originale, die selbst wieder Modelle sein können. Also was Sie hier sehen, ist das Bild eines Schiffsmodells. Und Sie können damit Repräsentationen auch sozusagen von Repräsentationen machen. Wichtig ist bei dem Modell, dass es irgendeine Referenz gibt. Also es ist nicht rein fiktiv, nicht jedes fiktive Bild, was Sie malen, ist ein Modell, weil nichts dem Modell stand, wie man ja auch so schön sagt, sondern es entspringt direkt aus ihren Bemühungen, sich was vorzustellen. Und Modelle brauchen so eine Referenz, auf die sie sich beziehen. Modelle erfassen im Allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen Modellschaffenden und oder Modellbenutzern relevant scheinen. Klar, sonst wäre es ja eine Kopie, wenn man alle, also hier zum Beispiel bei so einem Schiffmodell wird die Größe nicht berücksichtigt, aber nur das Verhältnis der Größen zueinander, das nennt man dann maßstabsgetreu. Aber auch viele andere Eigenschaften, zum Beispiel wird dieses Modell vermutlich gar nicht schwimmen, weil das Gewicht nicht berücksichtigt wird. Der Körper des Rumpfes ist viel leichter als im Original im Verhältnis zum Gewicht der Segel, sodass so ein Ding, wenn Sie es ins Wasser stellen, vermutlich einfach zur Seite kippt. Weiß man aber nicht, ich kenne dieses Modell nicht. Es gibt natürlich auch Schiffsmodelle, die schwimmen. Und dann kann man die auch steuern lassen. Also man kann das ja beliebig weit treiben, aber es gibt auch viele Schiffsmodelle, die wollen einfach nur hübsch aussehen. Insofern wäre das hier keine Simulation eines Schiffs, sondern nur ein Modell. Simulation würde es, wenn es auch das Verhalten eines Schiffes nachzubauen versucht. Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion A für bestimmte erkennende und oder handelnde modellbenutzende Subjekte und B innerhalb bestimmter Zeitintervalle und C unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen. Was heißt das? Also Modelle haben eine Ersetzungsfunktion. In dem Fall soll es so schön aussehen wie das Originalschiff, aber es können natürlich auch Modelle sein, an denen ich mir das Bevölkerungswachstum zu erklären versuche oder die Weltwirtschaftskrise, was auch immer. Und damit muss ich sie nicht wirklich erleben, sondern ich kann es vorhersagen oder ich kann es erklären. Das ist die Ersetzungsfunktion für bestimmte modellbenutzende Subjekte. Ein Modell ist immer ein Modell für jemanden. Von etwas, von einem Originalsystem, für jemanden, der damit umgehen will. Und zwar innerhalb bestimmter Zeitintervalle. Ein Modell von vor 100 Jahren muss heute nicht mehr adäquat oder sinnvoll sein. Es gibt gerade aus den 50er bis 70er Jahren jede Menge Versuche, die Welt zu modellieren in mathematische, strukturelle, also in mathematische Strukturen, die man heute ablehnen würde, weil sie die Ersetzungsfunktionen nicht angemessen erfüllen. Oder manche sagen, aber genau das zeigt doch, wie wichtig das war. Also es ist bei manchen Modellen, also gerade so verhaltenserklärenden Modellen, ich modelliere mir mal die menschliche Psyche, um zu erklären, warum Menschen tun, was sie machen, ist ja in der Betriebswirtschaftslehre sehr üblich, den Konsumenten zu modellieren, um zu wissen, wie seine Konsumentscheidungen getroffen werden. In der Soziologie will man Menschen verstehen, wie sie sich zu anderen Menschen verhalten. So, und da gibt es verschiedene Modelle. Das Blackbox-Modell ist einfach nur eine Reizreaktionsmaschine oder ein kognitivistisches Modell. Da gibt es ganz viele Ansätze, zum Teil auch Schulen, die sich dann aufs Ärgste bekämpfen, wer jetzt eigentlich das bessere Modell hat. Und manche werden historisch einfach, ja, so hat man in den 30er oder 50er Jahren argumentiert, macht man heute nicht mehr. Das ist der Punkt B, innerhalb bestimmter Zeitintervalle. Und C, unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen, die ich an dem Modell ausführe. Entweder mache ich es echt oder ich versuche mir das vorzustellen, aber eben nicht alles. Ich versuche halt, entweder das nur anzuschauen, ist auch eine Operation, oder ich lasse es schwimmen, dieses Schiff, oder ich mache irgendwas anderes damit. Das ist von Herbert Stachowiak, einer der führenden Modelltheoretiker der 70er, 80er Jahre. Ich glaube, der ist aber immer noch gelesen und zitiert, aber natürlich die Modelltheorie hat sich dann sehr stark formalisiert in Richtung Mathematisierung und Informatisierung. So, es geht immer um die Frage des Was, was wird modelliert, für wen, wann wird es gemacht und wozu? Was ist eigentlich der Zweck des Modells? Wenn Sie nun digitale Modelle bilden, dann bewegen wir uns ja nicht nur in dem Bereich der Computerspiele, sondern in allen Bereichen der Digitalisierung von solchen Systemen. Geht es erstmal darum, ein Originalsystem auszuwählen, sagen wir mal ein Flugzeug oder in dem Fall ist es hier Multi-Agentensysteme, da kann man zum Beispiel so Räuberbeuteverhalten oder Menschen in Einkaufszentren oder im Fußballstadion. Das ist ja jetzt ganz aktuell und wenn Sie so ein großes Stadion bauen, dann müssen Sie sowohl die die Publikumströme, die reingehen, modellieren, also müssen wissen, wie kommen die Leute auf die Tribüne. Aber insbesondere auch, was passiert, wenn da jemand irgendwie, wenn da ein Feuer ausbricht, wie kommen die Leute schnell wieder raus? Also so Fluchtwege planen. So, und das wird modelliert inzwischen auch mit digitalen Modellen. Da wird so ein Schwarm von Fußballfans simuliert, wirklich auch wie so ein Schwarm, so ein Vogel oder ein Fischschwarm. Und dann schaut man, wenn jetzt die möglichst schnell da raus wollen, wie verhalten die sich? Und die verhalten sich dann wie eine Flüssigkeit. also wie so ein Strom von Partikeln. Da geht es nicht mehr um rationales Verhalten, sondern nur noch um möglichst rasch hier raus. Das kann man sehr schön digital modellieren, weil man keine wirklichen rational überlegenen Menschen mehr vor sich hat, sondern einfach Reizreaktionsmaschinen, die einen bestimmten Vektor anstreben. Und dann kann man gucken, was passiert, wenn die gegeneinander prallen und wie läuft das dann. Und das sind sogenannte Multi-Agenten-Systeme, wo sie es mit einzelnen Agenten zu tun haben, die jeder für sich Entscheidungen treffen auf Grundlage ihrer Umgebung, aber die sich nicht wirklich koordinieren, sondern jeder guckt eigentlich nur für sich und dennoch entsteht daraus eine Systemdynamik. Das wären dann so Teilobjekte. Wir kümmern uns dann aber bei dem Fluchtwegmodell nicht um die Toiletten oder so oder um die sanitären Einrichtungen, weil das für unser Modell dann keine Rolle mehr spielt. Merkmale muss man dann in Form von Parametern oder Messgrößen festlegen. Also was wollen wir, die Körpergröße vielleicht, das Gewicht, und aber jetzt nicht das Aussehen und die Haarfarbe, das spielt keine Rolle. Prozesse identifizieren, bei denen Parameter geändert werden. Also wann ändert sich die Geschwindigkeit und die Richtung? Das ist ja vor allem das, um was es bei Fluchtwegsplanung geht. Also muss man gucken, was können das für Prozesse sein, die da ausgelöst sind. Dann legen wir die Beziehung der Objekte fest, was wissen die übereinander, wie können sie aufeinander reagieren und agieren, und dann erfolgt die Algorithmisierung. So, und wenn Sie jetzt ein bisschen bei Elemente und Strukturen aufgepasst haben, werden Sie feststellen, das habe ich auch schon mal gehört, so ein bisschen zumindest, nur unter anderen Begriffen, weil man natürlich genauso auch im Game Design vorgeht. Ich überlege mir ein Originalsystem oder ein fiktives Ausgangssystem, also in welcher Welt soll das spielen, überlege, mit welchen Game Objects ich zu tun habe, bestimmen dann Parameter, also Variablen, Eigenschaften dieser Objekte, Prozesse identifizieren, bei denen die geändert werden, also was für Methoden habe ich, mit denen die aufeinander zugreifen, wie sind die Beziehungen der Objekte untereinander, was ist public, was ist private, welche Spielregeln beeinflussen sich gegenseitig, also welche Objekte werden durch Regeln beeinflusst, und dann schreiben Sie den Code. Und deswegen, weil es sehr ähnlich ist, haben Computerspiele und, sagen wir mal, Flugsimulatoren so viele Gemeinsamkeiten. Nur hier sehen Sie mal ein ganz tolles Interface. Also man würde sagen, das ist eine super Arcade, weil Sie da richtig immersiv in diesem Flugzeug sitzen. Es ist natürlich ein Ausbildungswerkzeug, das ist dieser eingangs erwähnte. An solchen Geräten werden Piloten ausgebildet, und zwar unter Situationen, in die Sie hoffentlich nie kommen. Bei Hagel, Stromausfall, linke Tragfläche brennt und der Flughafen ist leider gesperrt. Was machen Sie da? Das kann man da simulieren, und wenn er crasht, dann sagt man, okay, wieder zurück, wir fangen nochmal an, haben Sie mal überlegt, dass Sie auch in den Gleitflug gehen können. Und das kann man sehr schön simulieren, weil sich das tatsächliche Flugzeug berechenbar ähnlich verhält. Was man nicht simuliert, ist dann die Panik und der Besatzung oder so, oder der Fluggäste, aber das muss man auch nicht. Man muss erstmal modellieren, wie reagiert das System auf bestimmte meteorologische, physikalische und technische Randbedingungen. Andere Modelle, hier sehen Sie mal den US Military Simulator Training Engagement Skills Trainer. Nein, es ist kein Shooter, nein, das ist hier echte Ausbildung. Ich kann Ihnen da auch YouTube-Filme zeigen. Die werden auch interviewt, also die Leute wurden auch gefragt, und der eine sagte mal fehlerhaft, der ist viel cooler als die PlayStation, und dann wurde er dafür gemaßregelt, dass er ja so tut, als wäre es ein Computerspiel, die Ausbildung zum Soldaten und nicht eine ernsthafte Arbeit, und hat er sich auch wieder schwer entschuldigt. Aber das zeigt, natürlich sind die Betroffenen sich der Tatsache bewusst, dass sie hier in einer digitalen Simulation stecken und vergleichen das mit digitalen Simulationen, die sie kennen. Aber als Computerspiel wäre es vermutlich ziemlich langweilig. Also eher so wie Arma-Spiele, wo es halt auch um die realistische Darstellung und nicht so sehr um den Power-Effekt auf dem Battlefield geht, also wo sie da als einzelner Held mal so einen Weltkrieg gewinnen können oder entscheidend beeinflussen können. Hier geht es um Ausbildung von tatsächlich eben Engagement Skills Trainer, also von so berufsbezogenen Kompetenzen, und nicht um Spielspaß, Immersion, Eskapismus und ähnliche Ziele, die viele Computerspiele verfolgen. Aber ununterscheidbar bleibt es dennoch, insbesondere wenn Sie, sagen wir mal, in der Computerspielgeschichte immer ein paar Jahre weitergehen. Häufig haben die noch andere technische Interfaces, die sich so noch nicht verbreitet haben, aber die Kinect hatte mal für einen Moment diese Kamera, also wir hatten mal einen kurzen Moment in der Spielegeschichte, wo eine Kamera auf einen Spieler gerichtet war und damit auch Informationen über den Spielraum hatte. Wir haben das natürlich weiterhin, derzeit ist es in Virtual Reality recht stark und Sie können dort natürlich auch Anwendungen programmieren, die als Simulation gelten und nicht als Computerspiel. Virtual Reality wird derzeit diskutiert im Bereich der Therapie, Verhaltenstherapie, dass Sie Menschen, die Phobien haben, zum Beispiel bestimmten phobischen Situationen aussetzen in sehr gesteuertem Maß. So, und das ist so eine Möglichkeit, mit Virtual Reality abseits des Spiels immersiv tätig zu werden. Und womit wird das geschrieben? In Unity oder in der Unreal Engine? Nur ist die Anwendung dann eine andere. Und so ähnlich ist das hier auch. Ich glaube, die Military Simulator der US Army, die nehmen die CryEngine. Aber letztlich sind es Game Engines, mit denen die ihre Prozesse schreiben. Und nur hinterher ist das Label ein anderes. Andere Simulationen, die man kennt, sind Wettersimulationen zur Vorhersage und auch da weiß man, Modell und Wirklichkeit sind ja manchmal weit voneinander entfernt. Meteorologen sagen seit vielen Jahren, ich glaube sogar schon Jahrzehnten, sie hätten es eigentlich im Griff. Also die Großwetterlage, das können sie auf eine Woche vorhersagen. Problem sind so die lokalen. Also sie sagen in Bayreuth schwerste Unwetter voraus, aber dann zieht es leider nur über Kulmbach. Und dann heißt es hier, boah, Wettervorhersage taugt nichts. Aber so im Großraum Oberfranken oder Süddeutschland, da stimmte es dann einigermaßen. Nur gibt es da auch kaum Fortschritte, weil man tatsächlich auch mathematisch nachweist, kleine Änderungen, große Wirkung. Also man kann es überhaupt nicht so genau vorhersehen, weil man nicht alle Einflussfaktoren auf dieses System Wetter bestimmen, messen und dann auch berechnen kann. Aber Klimasimulationen sind weit verbreitet, auch für so die Zukunftsforschung. Wenn wir so weitermachen, dann versiegt der Golfstrom und dann passiert dieses und jenes. Meistens also nicht so katastrophal, sondern für so etwas seriösere Voraussagen. Sie wissen ja, in den nächsten 100 Jahren steigt die Welttemperatur um 2 bis 7 Grad, damit schmelzen die Polkappen am Südpol, also das Wasser wiederum, was dort freigesetzt wird, das lässt die Meeresspiegel ansteigen und halb Europa steht unter Wasser oder die Küsten. Also das sind so Prognosen, die man aus dem Computer zieht. Wenn wir so weitermachen, dann wird es nur 2 Zentimeter steigen, ansonsten mehr. Und Sie werden es ja auch nicht so ganz erleben, aber sicherlich in eine Welt wachsen, in der einiges dieser Prognosen oder einige noch überprüft werden können, ob es denn stimmt und was da gesagt wurde. Simulationen nutzt man für kleinere Systeme. Elektrische Schaltungen werden inzwischen üblicherweise am Computer geplant, also nicht nur so einfache, auch irgendwelche Upgrades. Also man sagt immer, Mikroprozessoren sind immer imstande, die nächste Generation zu simulieren. Also man kann damit die nächste Generation planen, die ist aber natürlich leistungsstärker. Und damit kann man sie nicht wirklich simulieren in Echtzeit, sondern immer nur so versetzt. Aber es reicht gerade noch aus, um mit den Chips, die man hat, die nächste Chip-Generation zu planen. Und das geht halt seit vielen, also seit 50 Jahren geht das ja so. Und es ist auch kein Ende abzusehen, sodass sie tatsächlich immer die leistungsfähigsten Geräte verbauen müssen, um die nächstleistungsfähigeren zu planen. Und das funktioniert sehr gut, weil elektrischer Strom sich so vorhersehbar verhält, zumindest in den normalen Größenordnungen. Inzwischen stößen wir ja in Bereiche vor, so wo dann die Lichtwellen zu groß sind, um den Mikroprozessor zu belichten. Also muss man mit Röntgenstrahlen jetzt die Mikroprozessoren bauen. Da gibt es Quanteneffekte, die eigentlich erst bei wenigen Nanometern auftreten, aber da sind wir halt derzeit. Also müssen die Modelle auch komplexer und abstrakter werden, aber noch geht's. Und die nächsten 10 Jahre wird ja die Entwicklung auch erstmal so weitergehen. Also all das fällt unter dem Oberbegriff Simulation. Die Simulation, also die Ersetzung eines Systems durch ein anderes, und man kann es insbesondere in seiner Dynamik sich anschauen und nicht nur in seiner Abbildqualität. Hatte ich schon in der Vorlesung erwähnt, hier das einzubauen, Johann Christian Ludwig Hellwegs Planspiel, Militärsimulation, die Erweiterung des taktischen Spiels, also des Schachspiels, ein auf Schachspiel gebauten taktischen Spiels zur Simulation von Kriegshandlungen, was Schach ja auch schon war, nur war es historisch dann doch ein bisschen zu schwach, also hat man komplexere Simulationen gebraucht. Daraus entstand dann das Kriegsspiel, hatte ich Ihnen ja alles schon erzählt in der Vorlesung, das wiederum zur Ausbildung der Offiziere in der preußischen Armee benutzt wurde. Und hier sehen Sie halt die frühen Vorläufer. Also ein Modell muss nicht notwendigerweise digital oder elektronisch sein, auch nicht ein dynamisches Modell, so eine Simulation halt. Eine Simulation kann durchaus entweder Brett, Papier und Bleistift oder in sozialen Simulationen so ein Rollenspiel. Wir könnten jetzt mal eine Weltpolitik simulieren, den Klimagipfel 2020 und dann sagen die, Sie sind die Australier, Europa, Nordamerika und Südamerika und dann müssen Sie sich zusammensetzen und verhandeln. Und das nennt man dann auch Simulation, wenn man versucht, echte Prozesse, auch Entscheidungsfindungsprozesse, aber Durchsetzungsprozesse verständlich zu machen, nimmt man so Rollenspiele, Planspiele, eben Simulationen. Das Spiel habe ich Ihnen auch schon gezeigt, das krasseste, der krasseste Auswuchs aus diesem Spiel, 10.000 Stunden Spielzeit, 8 bis 10 Spieler, Richard Burke und Herr Simonson. Das wurde, glaube ich, nie wirklich gespielt, man spielt da ja irgendwie ein halbes Jahr dran. Ich weiß ja nicht, ob es 10.000 oder 1.000 Stunden sind. Ich muss ja gestehen, vielleicht habe ich mich in der Null vertan. Aber auch 1.000 Stunden wäre schon eine Menge. Und 8 bis 10 Spieler können dann nur diesen einen kurzen Ausschnitt von 1940 bis 1943 in Nordafrika simulieren mit sehr realistischen Parametern. Aber die Macher wurden mal gefragt, wie sie dieses Spiel denn getestet und gebalanced haben. Haben die gesagt, gar nicht. Und was machen sie, wenn es nicht klappt? Dann sagen wir, du hast einen Fehler gemacht, spiel es nochmal. Und das war eher so ein Kunstprojekt, also dass man mal gucken wollte, wo ist die Grenze des Mediums, so wie Musik, die nur aus Pausen besteht oder Bilder, die nur blau sind und so, einfach zu gucken, was kann man überhaupt noch sinnvoll machen. Und das war mal Ende der 80er ging das noch, da hat man auch einen Publisher gefunden, der sowas mal auf den Markt gibt. Und heute würde natürlich immer gerechnet, der Markt ist zu klein, das können wir nicht produzieren. Aber einfach mal zu gucken, was kann das Medium eigentlich überhaupt noch verkraften an extremen Situationen oder so ein Musikstück. Von Satie gibt es eins, das ist eine Seite Klavier und darunter steht 6.800 Mal wiederholen. Und wenn das aufgeführt wird, dann müssen drei Pianisten über 24 Stunden, jeweils 8 Stunden diese eine Seite wiederholen. Und das schönste Beispiel ist von John Cage, ein Stück, das läuft gerade in Brandenburg über 300 Jahre. Da wird alle Vierteljahr, ist ein Orgelstück, da liegt ein Sandsack auf dem Ton und alle irgendwo in verschiedenen Abständen zwischen Vierteljahr oder zwei Jahre wird dann der Ton gewechselt. Und das ist so ein Stück eben auch mal zu gucken, was ist noch Musik, wie ist die Rezeption davon, weltweit pilgern John Cage, Liebhaber dann in dieses Städtchen und hören sich das dann vielleicht mal 2 Stunden an, diesen einen Ton und wissen, der läuft jetzt noch ein halbes Jahr und der läuft schon seit 2 Jahren. Und dann, wenn der Tonwechsel ansteht, das ist alles bis 2200 irgendwie vorhergesagt, dann kommen die auch dahin und ist wie so ein Ritual und dann wieder den Sandsack hebt und dann aufs nächste setzen, dann geht's weiter. So, und das sind so Extrembeispiele für mediale Ausdrucksformen und da wäre das vielleicht da ja richtig bescheiden gegen mit seinen 1000 bis 10.000 Stunden Spielzeit. So, der Unterschied sei jetzt hier mal kurz aufgebaut. Simulationen sind technische Modelle. Also wir versuchen ergebnisoffenen Ablauf. Es ist nicht zielführend. So, wir wollen, machen Sie mal ein Klimamodell, was klar macht, dass die Welt dem Untergang geweiht ist, wenn wir nicht CO2 einsparen. Das ist keine Simulation, sondern das ist, na, sagen wir es, eine politische Simulation, ein rhetorisches Modell. Da ist das Ergebnis von vornherein bekannt und man versucht nur, es so aussehen zu lassen, als sei es ein Abbild. Also da setzt man bei einer Simulation, ich habe meine Objekte, die Beziehungen, die Anfangsparameter, go. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Es ist auch nur ein realistischer Eingriff möglich, also nicht zu sagen, ja, dann verschieben wir jetzt mal kurz China ein bisschen weiter nach Süden und dann liegt es an einer anderen Klimazone und damit verändert sich ja dann auch die Emissionsausstrom. Geht nicht. Wenn Sie was eingreifen wollen, dann müssten Sie im Zweifel die Parameter ändern und die Simulation neu starten. Und es geht um das wirklichkeitsgetreue Modell eines dynamischen Systems. Also Simulationen sind technische Modelle, wie hier das Modell eines Regenbogens. Wie entsteht ein Regenbogen durch Lichtbrechung? Bestimmte Lichtwellen haben einen anderen Brechungswinkel, sodass an einem Tropfen das Licht unterschiedlich reflektiert wird und wir das weiße Licht als Mischlicht plötzlich aufgestreut sehen zu diesem typischen Regenbogen. Im Vergleich zu Spielen, die bevorzugt Systemzustände gibt, also es gibt sowas wie Fortschritte, Sieg- und Verlustzustände, es gibt einen Zustand dieses Modells, der erstrebenswerter ist und den man auch zu beeinflussen erreicht. Dadurch ist der Eingriff in den Simulationsablauf möglich, im Gegensatz zur technischen Simulation, wo ich halt sage, simuliere mir das Wetter in 2 Wochen, ich mache aber nichts. Bei einem Spiel würde man sagen, okay, du hast 2 Stunden Zeit, um das Wetter in 2 Wochen auf Sonne zu trimmen. So, und dann müssen Sie halt sehen, wie Sie währenddessen in dem Systemablauf eingreifen, um die Parameter zu beeinflussen. Und die meisten Spiele sind künstlerische Interpretationen dynamischer Systeme. Also es geht nicht darum, eine realistische Abbildung zu bekommen bei den meisten Spielen, sondern eine künstlerische Interpretation, wie man sich das vorstellt, indem man bestimmte Systemparameter ganz weglässt, manche übertrieben darstellt und vielleicht dann auch sich ein paar künstlerische Freiheiten gönnt, sowas wie den Double Jump oder sowas, wo man sagt, ja, Gravity ist ja nur begrenzt eine Einschränkung oder Wall Jumps oder so Dinge, die es in der Realität, die sie da abzubilden versuchen, auch so gar nicht gibt. Und das können Spiele machen, im sogenannten die technische Zeichnung gegen das künstlerische Gemälde. Ich meine, hier ist es von der Abbildung her auch sehr realistisch gehalten, also man versucht hier schon, also vielleicht so der Fotorealismus der Romantik war dann schon die Vorstellung, so soll die Welt sein, bis dann die Fotografie eigentlich diesem Kunststil auch ein Ende gesetzt hat, weil es nicht mehr notwendig erschien, so realistisch zu zeichnen, wenn das Licht sich neuerdings selber zeichnen kann in der Fotoautografie. Und da entstanden ja dann auch andere künstlerische Ausdrucksformen, die sich stärker mit dem Künstler und seinem Blick beschäftigen und nicht so sehr mit der Welt und dem Aussehen der Dinge. So, und das wäre dann vielleicht so der wichtigste Unterschied aus einer technischen Sicht. Für den Computer ist es eigentlich egal, ob er jetzt ein künstlerisches oder ein realistisches System berechnet. Simulationen haben die Funktion, Aufwand zu vermeiden, also solche Crashtests zum Beispiel, ist die Simulation eines echten Unfalls und ist immer noch ziemlich teuer. Vor dem Crashtest stehen jede Menge virtuelle Crashs im Rechner, um dann zu gucken, wie reagiert die Knautschzone. Hier ist ja ein tolles Auto, der Motor findet sich jetzt im Fahrersitz wahrscheinlich oder vielleicht ist der Motor auch im Kofferraum. Und das kann man vorher berechnen, wie reagiert das Auto bei Aufprall. Und dann wird in der Regel nochmal mit den echten Dingen auch ein simulierter Unfall gemacht, bevor man da echte Leute reinsetzt. Dann gibt es diese Crash-Test-Dummies, die wiederum realistische Modelle von Menschen sind, also gleiches Gewicht, ungefähre Zusammensetzung, Messung, also welche Bereiche sind stabiler als andere, der Hals ist besonders empfindlich. Voller Sensoren, sodass man am Ende dieses Crash jede Menge Daten über die Reaktion des menschlichen Körpers auf solche Schocksituationen hat. Und all das, um zu vermeiden, dass es im Fall eines echten Unfalls sagen, oh, damit hat niemand gerechnet, dass sich das Auto derartig deformiert. Ansonsten sind natürlich solche Unfälle Frontalaufstoß gegen etwas, ist ja beim Auto nicht so der übliche Unfall. Meistens geht es ja dann doch darum, dass man die Kontrolle verliert, aus der Kurve getragen wird und nicht frontal gegen eine Wand oder frontal gegen ein anderes Auto prallt. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass es zumindest an der Ecke oder irgendwo anders zu so einem Schock kommt. Also es geht vermeiden von Aufwand und natürlich auch Kosten, vermeiden von Gefahren für Leib und Leben. Erkenntnisgewinn erhofft man sich von Simulationen und Vorhersagen. Wie verhält sich das, also die Idee ist immer, das simulierte System verhält sich so, wie sich das echte System verhalten wird. Damit sind Vorhersagen möglich und die Güte, die Qualität eines Modells, einer Simulation ist auch ihre Vorhersagequalität. Wie realistisch ist das, was dann wirklich passiert? Fürs Training und zu Ausbildungszwecken, wie wir das bei den Flugsimulatoren gesehen haben, gibt es natürlich auch bei Fahrsimulatoren. Sie können auch Ihren Führerschein ganz wesentlich am Computer schon mal den Theorieteil und den Praxisteil vorbereiten, absolvieren nicht, Sie müssen immer noch die Prüfung machen, aber wenn Sie in solchen Simulatoren mit richtigen Interfaces ausgestattet längere Zeit geübt haben, sind Sie am echten Lenkrad wahrscheinlich deutlich besser als ohne. Archivierungszwecke hat man, um herauszufinden, was ist eigentlich passiert, also wie kam es dazu, die gerade so Wirtschaftskrisen, die Volkswirtschaftslehre ist ja nicht imstande, vernünftige Modelle zu liefern, die Prognosefähigkeit haben, aber hinterher können sie ja immer genau erklären, warum es genauso kommen musste und das hätte man auch sehen müssen und einige haben das ja auch und die waren dann gut, aber es gelingt ihnen nicht, aus diesen Erkenntnissen Modelle zu bauen, die das wirtschaftliche Verhalten für die Zukunft vorhersagen. Also das kann man ihnen nicht wirklich vorwerfen. Vorwerfen kann man ihnen nur, dass sie den Anspruch entweder haben oder zumindest vermitteln und den Eindruck vermitteln, sie könnten das schon. Und das wäre auch so. Die Wirtschaftsexperten sagen eine Konjunktursteigerung von 3,28% voraus. Am Ende des Jahres waren es dann 2,57 oder minus 1. Und dann müssen Sie das auch nochmal nach oben und unten korrigieren. Und das ist immer so eine, also einerseits so dieses Auftreten, ich weiß, wie die Zukunft ist, aber letztlich hinterher immer sagen, ja, aber ist dann doch anders gekommen. Aber nächstes Mal, da weiß ich, 3,52, ganz sicher, ja, doch nicht. So ein bisschen wie bei der Wettervorhersage im kleinen Bereich ja dann auch. So, Simulationsaspekte sind, wie schon gesagt, Spiele. simulieren reale oder fiktive Systeme. Und das ist die Medialität, die wir jetzt auch in der Dienstagsvorlesung haben. Es geht eben nicht nur um Grafik und Audio und Narration, sondern es geht halt um das Verhalten des Systems, also die Abläufe. So, und das haben wir ja, also die Performativität ist so das Verhalten des Spielers, der versucht, dieses Spiel zu beeinflussen oder diese Simulation zu beeinflussen. Das ist die Performativität, die wir am Ende des Semesters nochmal dienstags besprechen. Und um was es halt bei Simulation ganz zentral geht, sind die Abläufe. Hier sehen Sie mal den Realismusgrad einer Simulation, auch als historische Größe, hatte ich Ihnen ja auch schon letzte Woche schon angekündigt. Das ist dieses Bradley Trainer, der von Atari zur Ausbildung von Panzerschützen der US Army entwickelt wurde, auf Grundlage dieses Battlezone-Spiels, so in so einer Vektorgrafik ohne Hidden Surface Removal. Das war alles zu komplex, wir sind ja Anfang der 80er. Aber das galt als Simulation und nicht mehr als Spiel, auch wenn es von dem Spiel fast ununterscheidbar ist. Sogar den Vulkan im Hintergrund, der gerade ausbricht, hat man behalten. Und es gab auch da das Gerücht, man könne, wenn man lang genug darauf zufährt, irgendwann ankommen. Und es wurde nie bestätigt, weil es nie einer geschafft hat, bis zu dem Vulkan zu kommen. Vielleicht schaffen Sie es ja, Sie müssen nur 2 Wochen länger fahren. Oder man guckt in den Quellcode und sieht, dass es nie möglich war. Aber egal, es gab dieses Gerücht, man könne irgendwann das Ende dieser Spielwelt erreichen. So, und was sind jetzt Subgenres im Spielsektor? So Angry Birds ist vielleicht ein schönes Beispiel für nicht realistische Systeme. Simuliert zwar realistische Aspekte der Festkörperphysik, haben wir in 2 Wochen, nächste Woche glaube ich sogar Dienstag, reden wir über Physik. So, da gibt es bei solchen Physik-Puzzle-Games, weiß man, wie sich das Material verhält. Hier zerbricht es, das kippt um, abhängig von der Masse oder von dem Gewicht, was dann drauf liegt. Also das ganze System verhält sich einigermaßen realistisch, wird aber wegen des unrealistischen Referenzsystems, Schweine klauen Eier und verstecken sich hinter solchen merkwürdigen Strukturen, nicht als Simulationsspiel eingeordnet. Also nicht alles, es hat einen Simulationsaspekt, die Physik Engine inzwischen ist ja eh dabei, also jede Unity, Sie müssen Rigid Body einfügen, schwupps, haben Sie eine realistische Festkörperphysik, mit der man auf den Mond fliegen kann, also von der Rechenleistung kein Problem, damit sind die in den 60ern, haben die Mondlandung geplant, mit dem, was heute so ein Game Object so nebenbei 60 Mal pro Sekunde verarbeitet. Also es ist keineswegs so, dass das keine echte Simulation ist, weil da müssen noch die richtigen Daten rein. Es gilt aber, da es nur ein Teilsystem in einem Spiel ist, nicht, es macht nicht das Gesamtspiel zu einer Simulation, sondern da gilt das Gesamtpaket. Auf der anderen Seite gibt es Spiele, die als Simulation, so Gott-Simulation, also wo sie dann so die Welt erschaffen und formen können, das gilt netterweise als Subgenre des Simulationsspiels, auch wenn da das Referenzsystem ja zumindest fragwürdig ist. Also ob es irgendwelche Entitäten gibt, die derartig demiurgisch dann die Oberfläche der Welt formen. Ist egal, aber so habe ich ja eingangs schon mal erwähnt, so die Gliederung in Genres ist ja nicht unbedingt logisch oder so systematisch, dass sie über jeden Zweifel erhaben ist. Sie ist irgendwie historisch gewachsen und es geht darum, dass man sich so ein bisschen darin auskennt. Um die Spiele habe ich ja auch die Funktionen von Genres erwähnt, also dass man sie einordnen kann, vergleichen, Kaufentscheidungen etc. treffen kann. So, das sind hier die Gliederungen, die wir im Folgenden dann auch durchgehen und dann kann ich Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen. Aufbau- und Verwaltungsspiele, Lebenssimulatoren und dann Sportfahrzeuge, das gibt es eigene Vorlesungen, das sind die nächsten beiden Wochen. Also Sport wird in manchen Genres als Simulation gerechnet. Also jedes Sportspiel, FIFA ist ein Simulationsspiel, ein Simulator, weil es ja ein echtes Spiel simuliert. Manche sagen, nein, Sport ist ein eigenes Genre und der Simulationsaspekt spielt da nur eine begrenzte Rolle. Die Frage werden wir nicht lösen können, aber ich habe Sport jetzt mal als Subgenres hier aufgeführt, aber im Grunde genommen auch als eigenes Genre von Computerspielen geführt. Aber es macht es wirklich schwierig. Und Fahrzeugsimulatoren, selbstverständlich gibt es Fahrsimulatoren, das sind Simulationen. Was ist aber mit Mario Kart? Das ist jetzt ein Fahrzeugspiel, ein Rennspiel also, aber sicherlich keine Simulation. Es sei denn, Sie sagen, doch, das simuliert das Rennen im Pilzkönigreich. Also ist halt eine Simulation eines fiktiven Systems. Aber dann können Sie sagen, ist jedes Spiel eine Simulation. Und gerade bei Rennspielen, entweder ich gliedere das nach Rennspiele und dann kommen solche Simulatoren und solche Arcade-Kart-Spiele irgendwie als Subgenre des Rennspiels, aber dann passt es nicht mehr unter die Simulation. Irgendwie laufen die Genres hier quer. Das ist ein Grundproblem der Computerspiel-Genre-Einteilung. Die ist nicht vollständig überdeckungsfrei und widerspruchslos, was man von so einer Taxonomie eigentlich erwarten könnte. Aber damit müssen wir halt auch leben. Gut, fangen wir mal vorne an. Aufbau- und Verwaltungsspiele. Also Spiele, in denen es darum geht, einen Wirtschaftskreislauf ins Leben zu bringen und die häufig sogar auch gewaltfrei sind. Also viele inzwischen auch haben eine militärische Komponente, dass sie aus den Ressourcen einer Armee aufrüsten können und damit Nachbarländer überfallen. Muss aber nicht sein. Hier sehen Sie ganz frühe Spiele, die auch ein bisschen zeigen, es geht hier rein um das Systemische und nicht um audiovisuelle Überwältigung oder eine besonders raffinierte Narrativ, sondern sowas wie The Sumer Game Hammurabi, also ganz früh, ist von 1968. Das können Sie heute noch in jedem Browser finden Sie das, also in jedem Internetzugang können Sie das irgendwie im Browser aufmachen und dann können Sie es mal spielen. Es geht darum, dass Sie Acker von Land haben, so ich glaube 1000 Acres of Land, Hektar Land. Und dann müssen Sie entscheiden, wollen Sie die mit Weizen bebauen, dann haben Sie mehr Weizen, aber auch weniger, den Sie den Menschen geben können. Und wenn Sie zu viel Weizen haben, also sehr viel, dann kommen auch mehr Leute in Ihre Stadt, weil Sie so reich sind. Und das ist auch ganz toll, Sie kriegen mehr Steuern, können dadurch auch mehr Land kaufen und so, aber mehr Leute haben auch mehr Hunger. Und dann müssen Sie denen wieder Teil Ihres Weizens geben, den Sie dann nicht aussäen können. Und Sie ahnen schon, wohin das abläuft. Sie müssen 7 Jahre überleben oder so und das ist schwer genug. You starved 60 people in 1 year. Also 60 Leute sind verhungert in einem Jahr. Due to this extreme mismanagement, you have not only been impeached and thrown out of office, but you have also been declared national thing. So long for now. Also das Spiel bestraft Sie, wenn Sie schlecht haushalten. Und das ist das eine. Und das andere ist, es gibt klar eine Siegstrategie, wie Sie es schaffen, durch vernünftiges Haushalten, nicht nur 7, sondern auch 70 Jahre zu überleben, wenn Sie die Simulation so ein bisschen durchschauen. Und das zeigt auch, wie man solche Spiele, es gibt halt bei Simulationsspielen Siegzustände und nicht, ja, bei Hammurabi sind jetzt einfach verhungert, so ist das halt, sondern das wollen wir ja vermeiden, also spielen wir es nochmal. Und das ist auch das Interessante vielleicht an Simulationsspielen, überhaupt an Simulationen, dieses nochmal, aber unter anderen Bedingungen, mal gucken, was dann passiert. Was im Film, wenn Sie Lola Rent kennen, ist ja doch recht bekannt, das klappt halt im Film nur unter extremen Bedingungen. Ich drehe die gleiche Geschichte 3-mal, ein Drittel der Zeit, ändere einen Parameter und sage, guck mal, so ändert sich die Welt. Da funktioniert es, ist sehr selten. Oder Edge of Tomorrow oder hier Groundhog Day. Also der macht ein bisschen was anders, ist immer im selben System. Das System reagiert auch immer identisch, wenn er mit den identischen Eingangsparametern reingeht. Das sind so Simulationen im Film. Das funktioniert, ist aber sehr aufwendig und letztlich immer so ein bisschen unbefriedigend, weil man ja als Zuschauer keine Gelegenheit hat, selber mal auszuprobieren, wie das mit diesen Parametern ist. Aber das sind Filme, die den Spielen und Simulationen am nächsten kommen. Und Spiele schaffen das ganz aufwandslos, dieses, okay, dann gebe ich mal halt ein bisschen mehr fürs Essen und ein bisschen weniger für Länder aus, mal gucken, wie das dann läuft. Vielleicht setzt es mich dann nicht ab. Utopia von 82 ist dann schon deutlich komplexer. Sie sehen auch hier die reduzierte Grafik, die typisch ist für die frühen 80er Jahre, auf Homecomputern, nicht auf Arcade. Das ist kein Arcade-Spiel mehr. Und das ist so ein typisches, Texas Instruments war das, glaube ich. Das ist ein ganz typisches Spiel für die frühen 80er. Auf Homecomputern, auf dem Dispositiv, wo Sie Tastatur und viel Zeit haben und bestimmte Menschen, die halt auch gerne über die Tastatur mit ihrem Rechner in Verbindung stehen. Und das war dann auch die Zielgruppe, es waren nicht so viele, aber es waren interessant. Sie sehen auch schon hier, man ahnt schon in den Icons, es gibt irgendwie Hütten, es gibt Türme, es gibt Kreuze, es gibt Schiffe, also es gibt verschiedene Gebäudetypen, vermutlich auch verschiedene Einheiten. Es gibt da so ein Wölkchen, aus dem Regen kommt, über dem Meer, es gibt also verschiedene Gebiete. Auch da sieht man, die eine haben so eine grüne Textur, die anderen nicht, also verschiedene Landschaften, Wettereffekte. Da links, rechts neben dem Haus sieht man so ein Männlein mit einem Speer, ich weiß nicht, was das ist, aber also es gibt dann auch Einheiten, mit denen sie arbeiten. Es gibt verschiedene Schiffstypen und das hat in so einer Simulation ja auch immer eine Bedeutung. Also das scheint ein recht komplexes Biest zu sein, indem man halt, und Sie könnten jetzt ein Let's Play, könnte man sich anschauen, indem man dann so ökonomischen, den Aufbau von zwei Mächten, und man ahnt es ja schon, also eine Insel links, eine Insel rechts, dann simuliert. Und man guckt, wer vielleicht mehr Leute anzieht, 48 zu 32, oder im Zweifel, wer am schnellsten eine Kriegsflotte hat, um die anderen zu überrennen. So, was sind also Spielelemente von Aufbauspielen? Das sind Ressourcen, Verwaltung, Geld, Material, Arbeiter, Raum und Zeit, was wir also die letzten Wochen auch besprochen haben. in der Ästhetikvorlesung. Es geht um Planen und Bauen, Kaufen und Platzieren. Es geht um den Unterhalt ihrer Strukturen, um Zufallsereignisse, Wetter, Alien-Invasion, Riesenmonster in SimCity, aber häufig so eher Stadtbrände oder also Dinge, die halt Naturkatastrophen, die passieren können. Und vor allem um die Ökonomie, also um ein System aus Produktion, Verbrauch, Wechsel und Tausch, haben wir am Dienstag schon im Spiel uns angeschaut. Und das spricht auch Menschen an, das Simulationsspiel, die halt gerne solche parametrischen Abhängigkeiten von Spielobjekten verwalten möchten. Das ist was ganz anderes als Actionspiele bis zu den Echtzeitsimulationen, Real-Time-Strategy-Games, die wir dann bei Strategiespielen besprechen. Aber es gibt Echtzeitsimulationen, aber in der Regel brauchen sie nicht so eine unglaublich schnelle Reaktion. Sie müssen schnell reagieren können, aber vor allem unter Stress multitaskingfähig sein. Also sie müssen verschiedene Systemparameter gleichzeitig oder in kurzer Zeit ändern, aber selten unter dem enormen Zeitdruck von Millisekunden, sondern mehr so, ja, in den nächsten 5 Minuten muss ich das jetzt hier wieder stabilisieren, sonst fackelt mir alles ab. Es sind, wenn Sie so wollen, tugendhafte Spiele, was in Deutschland, das sind typisch deutsche Spiele in den 80er Jahren, wo man halt dazu, wir sind ja jetzt in der Dienstagvorlesung auch in den 80er Jahren, hatte ich ja schon erwähnt, in Deutschland Kriegsspielzeuge sehr schwierig, eigentlich gar nicht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch die Kinderzimmer entmilitarisiert und es war nicht möglich, Kriegsspielzeug zu kaufen, also dann He-Man, da fing das ja dann langsam wieder an, das kam natürlich aus Amerika, war schwierig. Und aus ökonomischen, historischen, technischen und pragmatischen Gründen werden in Deutschland keine Militärsimulationen produziert, auch auf dem Computerspielmarkt nicht. Die werden verkauft, also die sind durchaus beliebt, irgendwie Spiele, wo sie mit Panzern durch die Lande fahren oder mit dem Flugzeug was abschießen. Nächsten Dienstag mehr davon. Also beliebt sind die immer, aber sie werden von deutschen Entwicklerstudios, also was heißt Studios, das sind ja meistens so Garagen, das sind irgendwelche Menschen in ihrem Alter, die halt gut programmieren können und die dann auf ihrem Homecomputer ihre Spiele entweder selber vermarkten oder einen Publisher finden und daraus dann tatsächlich auch die ersten Studios entstehen. Die schreiben andere Spiele, weil sie auch wissen, diese Militärsimulation kann man irgendwie nicht verkaufen. Stattdessen wird Deutschland bekannt für Aufbauspiele, bei denen es nicht um Eroberung und Zerstörung, also man macht was kaputt, sondern um Geldvermehrung und Ressourcenverwaltung geht. Und das ist eine schöne Zusammenfassung. Also Deutschland hat 2 Primärspiele. Das sind einerseits die Simulation Aufbauspiele und das andere sind die Adventures. Wobei die Adventures über die Text-Adventures und dann die Grafik-Adventures kommen. Das sind beides Spiele für das Dispositiv Homecomputer-PC, was sehr schön ins rationale Deutschland passt, weil hier die Konsumentscheidungen, wie überall auch, von Eltern getroffen werden. Was kaufen wir uns für ein Dispositiv? Konsole, PC. Na, und da ist die Antwort natürlich, na klar, ein PC, da lernt der Junge ja noch was. Manchmal auch das Mädchen, aber meistens war es stark gegendert. Also man kauft dann so ein technisches Großspielzeug, aber dann bitte eins, womit man auch was anderes als nur rumdaddeln machen kann, auch was Vernünftiges, wir wollen ja auch, dass die Leute vorankommen. Und dann kauft man halt so ein Dispositiv mit Tastatur und Tabellenverwaltungsprogramm, Textverarbeitungsprogramm, also irgendwas, Vokabeltrainer, wo es solche Spiele gibt, die so heißen. Und das funktioniert und dann hat man das Dispositiv im Haus und dann werden auch entsprechende Spiele gespielt, die eben nicht, klar werden auch Arcade-Spiele gespielt, aber Arcade ist ja also nicht das Einzige, was man auf dem PC oder auf einem Homecomputer spielen kann. Und so entsteht dann ein großer Markt für solche Aufbauspiele. Und in Deutschland bleibt der PC-Markt auch in den 90ern noch sehr stark, sodass dort auch zum Beispiel Ego-Shooter ganz gut rauskommen, weil die auch eher auf PCs laufen, bis Halo dann die Konsolentauglichkeit beweist. Das ist so ein Beispiel für vielleicht landeskulturell abhängige Entscheidungen für bestimmte Spiele. Also die werden zum einen produziert und dann auch vermarktet in Deutschland. Da gibt es überhaupt keine Militärsimulationen. Und wer sagt, ich kann aber gar nicht genug Englisch um Raid over Moskau, ich verstehe noch nicht mal den Titel. Wie soll ich denn das Spiel spielen? Da ist dann so etwas wie Fußball, Bundesliga-Manager oder Fußball-Manager, das sind ganz beliebte Spiele, bei denen es nicht darum geht, ein Match zu spielen wie heute in FIFA, sondern die Aufstellung der Mannschaften und auf dem Feld, das wird dann alles, wer kauft wen, wie, für wie teuer ein, was FIFA heute ja auch kann, das hat ja den Modus inzwischen auch, weil es so einen Football-Manager integriert hat, aber es geht hier, das Match selber, da bewegten sich diese Figuren ein bisschen auf dem Feld, aber das ist der uninteressantere Teil. Und bei solchen Spielen geht es um das Erleben des Wirtschaftskreislaufs. So, und hier sehen Sie mal frühe Spiele, für die Deutschland sehr berühmt war, auch international. Kaiser, Hanse und Fugger sind drei Spiele für hier bildlich vom C64, in denen man halt sein Reich aufbauen will, meistens aristokratisch, wie bei Kaiser, Hanse, so ein Handelssystem, was eben gerade bürgerlich und nicht aristokratisch war, oder Fugger, auch großbürgerlich, die dann in ganz Europa ihre Handelsströme leiten. Und das sind so Spiele, also Veteranen lieben die bis heute, weil man damit viele Stunden verbringen kann und versucht halt so Kreisläufe zu optimieren und Systemparameter zu verbessern. Aber die sind etwas sperrig, wie Sie sich das vorstellen können, also sowohl was das Interface angeht, als auch die Ausgabe. Nur das ist halt sozusagen die reine Spielmechanik, die hier grafisch so realistisch dargestellt wird, wie über das geht. Also Mühlen werden immerhin mit den paar Pixeln, das sind ja meistens 8x8 Pixel, zumindest erkennt man die Mühle, man erkennt auch die Häuser und man kennt irgendwie ein spezielles Haus in der Mitte, was entweder die Kirche, aber wahrscheinlich ja das Rathaus ist. Es gibt den Talersäckel und es gibt Bäume. So, also mit den wenigen Mitteln, die man hat, versucht man schon mal klar zu machen, was es ist. Und dass das hier das Baltische Meer ist, sieht man auch. Lübeck, Sie haben so die Achse von Schweden, Sie sehen Teile von Norwegen und man sieht, es war tobende See, was hier eingetroffen ist, nämlich Wolle. So, also diese Handelsströme, was fließt hier eigentlich wohin, ist da sehr deutlich zu sehen. Und bei den Fuggern sieht man die wichtigsten Handelsrouten, die man hier natürlich dann auch bereisen kann, um entsprechende Waren auszutauschen. Und darauf aufbauen, wie in allen anderen Genres auch, entsteht dann grafische Opulenz, jeweils auf dem technischen Stand der Zeit, also dann 8-Bit, 16-Bit, mehr Farben, bessere Auflösungen, besserer Sound. Aber letztlich, die Spielmechanik ändert sich gar nicht so sehr. Und seit Hammurabi, wenn Sie so wollen, es wird natürlich komplexer, es gibt mehr Objekte, es gibt mehr Parameter des Systems, an denen ich was einstellen kann. Es gibt eine Narration, also das sieht man hier bei Oldtimer ganz schön, da gibt es dann auch so Dialogoptionen manchmal. Oder jemand, hallo, was kann ich für Sie tun? Also es gibt Figuren, die auftauchen und mit Ihnen reden, um Ihrer ganzen Welt Sinn zu verleihen. Ich sehe aber, es gibt die Notwendigkeit, gar nicht, okay. So, das sind die Wirtschaftssimulationen jetzt der frühen 90er Jahre, die sich aber zum Teil als Fortsetzungen der 80er Jahre herausstellen, zumindest aber von den gleichen Entwicklerstudios, oder wenn die pleite waren, dann sind die Leute, die dort angestellt waren, zu anderen Studios gewechselt und haben zum Teil auch neue Studios gegründet, um dort weiter an, und das ist auch nicht so eine, das ist, war nicht nur so eine Konsumentscheidung, so hey, es laufen gut Simulationen, bauen wir die Simulation, es war diesen Leuten ein Bedürfnis, die haben ja, also wissen Sie, wenn Sie Programmierer sind, oder wenn Sie ein bisschen programmieren, das ist eine sehr systemische Angelegenheit, weil Sie diese ganzen Variablen im Kopf halten müssen. Okay, if die Variable gleich das, dann verändere in der Variable den Wert und wenn der den Knopf drückt, dann muss dort hinten was passieren. Und das ist ja so ein Netz von Bezügen, was nicht jedermann liegt, aber was im Grunde genommen, wenn man so denkt, und es gibt Menschen, die sehr systemisch denken, die auch mit solchen Medien dann auch ganz gut zurechtkommen, dann haben die auch Freude daran, andere Systeme zu optimieren, weil die sowieso ständig in Systemen und Systemzusammenhängen denken. Und da Programmierer und Game Designer und Game Entwickler in den 80ern ja dann doch personell häufig zusammenfiel, ist es auch kein Wunder, dass man die an Simulatoren sieht und entweder wir machen eine Waffensimulation, das ging in Deutschland nicht, und dann entwickelt sich so etwas aus frühen Anfängen. So dieses, habe ich Ihnen, glaube ich, auch den Oregon Trail von 1971, also auch vor jeder Grafik, war ja das Lernspiel in amerikanischen Schulen, um etwas über die Geschichte der Besiedlung des amerikanischen Westens zu erfahren. Das ist im Grunde auch eine Simulation, in der Sie mehr mit der Ruhe zu kämpfen haben als mit Indianerüberfällen und mit mangelndem Essen, fehlenden Medikamenten und Ersatzteilen. Und wenn Ihnen dann die Achse bricht mitten in der Walachei, dann verhungern halt Ihre ganzen Leute. Und da merkt man, wie hart es gewesen sein muss, überhaupt vom Ostküste zur Westküste zu kommen. Diese Spiele haben natürlich dann auch einen pädagogischen Wert, um so ein systemisches Verständnis dafür zu geben. Und jeder Durchlauf erzählt eine neue Geschichte. Also die Narration ist hier in Form von Player Stories, emergente Narration zu sehen und selten in Form einer vorgefertigten. Das gibt es natürlich auch, solche Spiele sehen wir dann auch noch. Blue Byte gründet sich 1993 oder 1993 mit den Siedlern, gehen die an den Start, was ja eine Reihe ist, die es bis heute gibt. Ich behaupte auch, also ich kann es nicht nachweisen, also dass Klaus Teuber, der ja ein paar Jahre später die Siedler von Catan zu dem erfolgreichsten German Board Game ever machen wird. Ich weiß nicht, ob es gekannt hat, aber das heißt nicht nur die Siedler, es funktioniert in vielerlei Hinsicht auch nicht unähnlich. Sie brauchen Steine und Holz, um was zu bauen, also es gibt ähnliche Ressourcen. Es gibt ähnliche Ziele, sie müssen Wege bauen und von dort können sie neue Siedlungen errichten und sie müssen möglichst viele Siedlungen bauen, um möglichst viel Land zu schaffen. Es gibt nur nicht die Regel, nach 10 Siegpunkten hat man gewonnen, sondern hier gibt es auch noch die Notwendigkeit, sie müssen eine Armee aufbauen und mit diesen Kämpfern dann andere Siedlungen überfallen. Aber ansonsten hat es von dem Wirtschaftskreislauf große Ähnlichkeiten mit den Siedlern von Catan. Aber es kann auch durchaus sein, dass also die Zeit war reif dafür und an zwei ganz unterschiedlichen, wenn es auch Spiele sind, aber in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen entstehen ähnliche Ideen. Weiß man nicht. Natürlich sind auch die Siedler ja jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, sondern greifen Einflüsse von Brettspielen auf. So Spiele des Jahres gibt es seit Anfang der 80er Jahre und gerade Deutschland ist international für die German Board Games bekannt und daraus das ganze Genre der Brettspiele, der Eurogames, hatten wir ja vor kurzem mal so einen Spieleabend, also der sehr systemischen, minimalistisches Regelwerk, schwache narrative, thematische Einbettung und vor allem also cleveres Spiel des Einzelnen wird belohnt, im Gegensatz zu dem Ameritrash oder den Theme-Based Games, wo sie eine starke thematische Bindung haben, jede Menge Figuren und ganz viel Ausstattung, also wie so ein amerikanisches Auto, riesengroß, aber irgendwie das Regelwerk ist dann häufig ein bisschen dünner. Und es geht mehr so um den Kick und das fantastische Spielerleben und mit Player Elimination denken Sie an Risiko. Wer halt raus ist, kann nach Hause gehen, die anderen spielen noch ein Stündchen. Und das wäre ein German Board Game. Bei Catan bis zum Schluss kann man hoffen, dass man, wenn nicht die längste Handelsroute, dann die größte Rittermacht hat. Also die Möglichkeit zumindest, mit verschiedenen Strategien das System für sich zu optimieren. So, der Fußballmanager, also das ist ein bekannter, ab 2002 ist nur eine Fortsetzung der Fußballsimulatoren der 80er und 90er Jahre, sind Aufbaustrategiespiele. Also es ist so eine Mischung aus Aufbau, eher Simulation und Strategie, dass der dann auch flüssig übergehen wird in die Echtzeitstrategiespiele. Dann gibt es die Stadtsimulation, jetzt wieder ein bisschen weg aus dem deutschen Markt. Die Stadtsimulation mit Fortune Builder 1984 ihren Anfang nehmen. Auch da also gehe ich jetzt gar nicht auf die einzelnen Spielmechaniken ein. Aber das ist so eine Inspiration auch für Will Wright, der dann SimCity 1989 veröffentlichen will, keinen Publisher findet, weil die sagen, das ist überhaupt kein Spiel. Da kann man gar nicht gewinnen. Also es hat kein Ende, dieses Spiel. Man muss immer diese Stadt, das wollen Leute nicht, weil Leute wollen kurze Spielerlebnisse und dann fertig werden. Und das haben die ihm so oft gesagt, aber der hat sich davon nicht beeindrucken lassen, bis er dann einen gefunden hat, der ihn irgendwie als Publisher aufnahm. Und zu dieser wahnsinnig erfolgreichen Reihe von SimCity wird aber dann vor allem auch von Stadtsimulationen. Inzwischen gibt es halt andere, die das erfolgreicher machen als SimCity, wie sie jemals konnte, aber ich kann dir das ja mal zeigen, wie das frühe SimCity aussah, so bei den Werbung von Reiz. So, also der baut jetzt so das Kraftwerk. Ah ja, doch, die Handton, genau, das ist der Originalton. Ich habe seinen Wort so genommen. Also das weiß man als erstes, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, damit überhaupt was funktioniert, braucht man Energie. Man kann nicht einfach ein Haus bauen und sagen, warum kommt hier kein Mensch? Ja, weil es einfach nichts anderes gibt. So, und jetzt Enter Name of City Page und jetzt... Also ich meine, Sie sehen ja auf der linken Seite, das ist sowas, an der Konsole wäre das echt mühsam gewesen, also auch in so einer NES, wobei es gibt SimCity auf der SNES, durchaus, aber es ist tatsächlich mühsam. Also da ist dann eine Maus deutlich angenehmer. Der jetzt hier noch der Pause. So, und dann sehen Sie auf der linken Seite, wenn Sie das Spiel nicht kennen, dann sehen Sie ja diese verschiedenen Items, die man da aufbauen kann. Und man muss verschiedene Netze bauen, also so Strukturen. Wir haben ein Stromnetz, wir brauchen ein Transportnetz, wir brauchen ein Versorgungsnetz. Wenn Sie diese drei Netze haben, dann kommen auch Leute zu Ihnen. Weil so ein Netz, das muss auch irgendwie in sich geschlossen sein, also das Stromnetz muss halt irgendwo hinfließen. Und der Strom, der muss von irgendwo herkommen. Also es muss Quellen und Senken geben oder Kreisläufe, wie bei diesen Straßen. Das ist ganz angenehm, wenn man keine Sackgassen hat, aber ich glaube, das Spiel verzeiht einem das. Dann tauchen da plötzlich Autos auf und fahren auch wieder weg. Aber noch habe ich ja keinen einzelnen Bürger. Aber er versorgt jetzt, das sieht man, er versorgt diese Zone mit Strom.
Also Sie sehen auch, wie das dann funktioniert. Wir gucken, wann wir die ersten Menschen haben. Hier sind sie schon da. Nicht mehr lange dauern.
Also sobald dann das angeschlossen ist, dann sieht man auch jetzt, genau, jetzt baut man nämlich Häuser, Residence, Commercial and Industry, RCI. Und wenn Sie dann diese Versorgungsnetze haben, also Sie brauchen Kommerz, Sie brauchen Wohnhäuser, dann siedeln sich da auch Leute an. Das macht das Spiel dann automatisch. Die müssen mit Strom und Wasser versorgt werden. Und das heißt, sie brauchen eine Energiequelle, sie brauchen irgendwie eine Pumpe, ja, wahrscheinlich kommt das gleich noch, am Fluss. Und ja, jetzt fängt sie an. Jetzt kommen die ersten Leute, woher die ihr Wasser annehmen. Die hat, glaube ich, da einen Speicher, einen Wasserspeicher. Und damit kann er sie erstmal versorgen. Es ist noch nicht viel, aber dieses Gewusel zeigt, es geht halt los. Und jetzt können Sie dann einstellen, wie saß das. Also oben können Sie das System praktisch global beeinflussen. Und was er hier macht, ist versuchen, das System sozusagen lokal zu beeinflussen. Und den Systemaufbau damit zu seinen Gunsten zu wenden.
Aber um Ihnen das mal auch zu perspektivieren, wenn wir mal genau, jetzt, also das ist so eine Neuauffassung für die Skyline auch als so, da haben wir plötzlich viel komplexere Spiele. Also ich will Ihnen da jetzt auch nicht irgendwelche Regeln erklären. Das funktioniert sehr ähnlich wie SimCity, nur grafisch natürlich ganz anders. Sie haben auch mehr Parameter, die Sie einstellen können. Sie sehen auch, Sie sind nicht mehr auf rechtwinkligen Straßenverlauf angewiesen. Sie haben interessantere Landschaften, die Sie dann bauen können. Und haben dann tatsächlich die Möglichkeit, der baut jetzt hier eine ökologische Stadt, die also anders funktioniert als andere Green City, mit Ökostrom etc. Also, aber wenn man draufschaut, wenn Sie durchschauen durch die grafische Repräsentationsschicht, Sie haben 3D-Welten, 3D-Kameras, aber letztlich ist es immer noch sehr ähnlich. Nur die Zahl der Parameter wächst und dann auch so die Zahl der kosmetischen Formbarkeit ihrer Stadt. Sie haben mehr Gebäudetypen, Sie haben auch mehr Energieformen, also alles umfangreicher, aber im Kern, und deswegen nennen wir das eben auch das Simulationsgenre, im Kern ist es gleich geblieben und auch die Herausforderung ist die gleiche wie früher, optimieren Sie ein System und nicht erreichen Sie möglichst geschickt oder möglichst schnell den Siegzustand, sondern halten Sie den Systemkreislauf im Fluss, dass das System weiterlaufen kann. Vielleicht gibt es einen Siegzustand, dass mindestens 10.000 Leute kommen, aber das ist eher so, ja, damit der Spieler irgendwann mal ein Ende hat. Der Reiz solcher Spiele ist dass die Auseinandersetzung mit dem System. Hier sehen Sie das SimCity von 2012, das sah fantastisch aus, wie so eine Spielzeugstadt. Das lag auch in diesem Tilt-Shift, dieser Kameraeinstellung. Aber man sollte sich halt tatsächlich auch so fühlen wie so eine riesige Modelleisenbahnstadt. In dem Fall eher so eine Stadt, mit der dann auch so ein Schienensystem ist, aber so groß, wie man sich das nur vorstellen kann. Hätte vielleicht auch geklappt, aber der Publisher hat das irgendwie anders gesehen und das Spiel viel zu früh released. Und also es gab viele Probleme mit SimCity und dann auch so Pay-to-Win- oder Pay-to-Play-Modelle, also merkwürdige Bezahlmodelle, sodass dann letztlich City Skyline so die Alternative wurde. Und was Sie hier sehen, ist ja nur der Entwurfsmodus. Man kann sich das später natürlich auch schöner anschauen. Und das macht er hier nicht. Ist aber vielleicht auch ganz gut, weil das ist das Core Gameplay, das ist das für die Screenshots, die Sie machen wollen oder wenn Sie Ihre Stadt mal genießen wollen, aber das Gameplay findet auf der rechten Seite statt und auf der linken Seite ist dann so Leisure Activities. So, das sind die sozusagen bildlich, stellvertretend für die Aufbauspiele, Aufbausimulationen, Stadtsimulationen. Es gibt natürlich noch andere, also ganz beliebt waren mal Theme Parks.
Theme Parks 94, 99, dann der Rollercoaster Tycoon 2 und 3. Das gibt es immer noch mal wieder, solche Themenparks oder Zoosimulationen, also verschiedene Freizeiteinrichtungen, weil auch die systemisch, erstmal ökonomisch systemisch funktionieren. Es geht auch da nicht darum, den einzelnen, also die einzelne Figur beim Besuch dieses Parks, die kann man auch mal begleiten und ob sie sich amüsiert, aber im Grunde simulieren sie den Wirtschaftskreislauf. Und dann plötzlich können sie jede Wirtschaft nehmen, also dann können sie einen Kinosimulator machen, ein bisschen Kino aufbauen, Pizzasimulation von Pizzaketten oder Drogenhandel, auch das gibt es ja, dass sie illegale Waren irgendwie verkaufen wollen. Also jeder Wirtschaftskreislauf, der Ihnen so vertraut ist, hat mit ziemlicher Sicherheit eine Simulation. Nicht immer in so einem AAA-Bereich, also so als Spiel im Vollpreissegment, aber mit ziemlicher Sicherheit hat das irgendjemand schon mal simuliert. Und dann fängt man an, und das macht Simulatoren als Genre so interessant, die Welt auch mal als Überlagerung von Systemen zu sehen und nicht nur als Kreuzung von Geschichten, also wo Einzelmenschen etwas erleben und wovon sie abends berichten, weil sie Ereignisse hatten, die sie zu einer Erzählung kausal, räumlich, zeitlich oder in den Eigenschaften zusammen verbinden, mit am besten einem dramatischen Höhepunkt, also alles, was so eine Narration ausmacht, sondern man geht hin und sagt, okay, wir haben ein Verkehrssystem, wir haben ein Energiesystem, wir haben einen Einkauf, wir haben einen Handel, der hier läuft, wir haben ein Bildungssystem, wir haben ein politisches System, also so viele Systeme, die sich überschneiden, im Großen und im Kleinen, dann gibt es sozusagen die lokale Struktur, es gibt die nationale, europäische, globale Struktur. Sie erfahren auch in den Zeitungen eben Geschichten von Einzelmenschen, aber vor allem auch systemische Verwicklungen. Aber immer, also das müssen Zeitungen, müssen halt so ein Narrativ aufbauen, immer gibt es irgendwelche Akteure, die dieses System beeinflussen. Wichtige Politiker, berühmte Wirtschaftsmagnaten, irgendjemand, der halt dieses System kontrolliert. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass so viele Leser gerne eine Geschichte hätten und nicht einfach nur Systemparameter. Die finden sie dann im Wirtschaftsteil, wo dann irgendwelche Aktienkurse stehen oder Entwicklungen an den Märkten, zu denen es kein Narrativ gibt. Und das sagt man auch, es war einer der Gründe, warum die Finanzkrise so merkwürdig unbestimmt blieb in den Medien und sich auch so wenig darüber aufgeregt haben, weil es niemanden gab, der dafür verantwortlich war und auch niemanden, der es als Einzelfigur rettet. Wir hatten keinen zentrale Figur, an deren wir uns da festmachen konnten. Das ist wie die Klimaänderung oder der Klimawandel. Das ist ein systemisch und man kann sagen, China bläst so viel Dreck in die Luft. Da sagt China, ihr habt seit dem 19. Jahrhundert damit angefangen, jetzt sind wir auch mal dran. Also es gibt aber nicht so den einen, der macht's und der ist schuld. Und wenn man den dann zur Ruhe bringt, dann ist auch alles wieder gut. Dann hätte man so ein zentrales Narrativ oder so ein Plotpoint, auf den sich die Sache hinentwickelt. Es ist irgendwie komplex und auch irgendwie zu schwierig. Und deswegen eignet es sich nicht gut für eine Erzählung. Man kann keine tollen Filme draus machen oder eine Reportage oder ein Buch. Es eignet sich hervorragend für Spiele, aber da entstehen nur Player-Stories. Oder man versucht es halt so, was manche Cineasten machen, in denen sie dann halt das Leben dieser einen Figur in diesem System klar machen. Aber ein Film zeigt halt immer nur einen Systemablauf und der Spieler hat diese wunderbare Eigenschaft, die Story war jetzt nicht so toll, ach, wir machen es einfach normal. Das geht beim Film nicht. Wenn Ihnen diese Geschichte in diesem System nicht gefiel, dann tja, da haben Sie halt Pech. Oder Sie warten auf einen anderen Film, der dieses System auch thematisiert, aber beim Spiel können Sie halt wieder von vorne anfangen. Meistens haben Sie aber da nicht so eine schön aufgebaute Geschichte in der klassischen Heldenreise. Also die Dramaturgie in Simulationsspielen ist dann noch deutlich zäher, als man das aus anderen Medien kennt. Andere Systeme, die simuliert werden können im Rahmen der Aufbauspiele, sind Government, also Regierungen. Hammurabi war ja auch so ein Ding, sie müssen da ihre Stadt am Laufen halten, Sumer, mit einigen wenigen Parametern, die sie beeinflussen können. Sie haben aber so Conflict Middle East Political Simulator war schon sehr früh ein Spiel, was Menschen, also den Spielern beibringen sollte, warum es im Mittleren Osten eigentlich so schwierig ist. Das gibt es ja immer noch, solche Spiele, in denen man versucht, Systemverständnis auf spielerische Weise zu wecken. Manchmal kommen die auch als Lernspiele daher und sind dann noch trockener als andere, aber die Idee ist es, so einen Konflikt versteht man eben nicht, weil da gibt es diese eine politische, extremistische Gruppierung, die im Unrecht sind, so wie man das bei terroristischen Organisationen hat. Das sind die Bösen, wir sind die Guten, alles klar, noch Fragen. Das gibt es da nicht so einfach. Klar, wenn Sie eine Seite fragen, sind die anderen die Bösen, aber wenn man von außen drauf schaut, gibt es irgendwie keine klaren Verteilungen. Also muss man systemisch rangehen und das Ganze, die gesamte Gemengelage verstehen. So eine andere Spiel, Cäsar zeigt Ihnen die politische und wirtschaftliche Entwicklung im alten Rom. Tropico, es gibt ja bis heute die Reihe, zeigt Ihnen, wie Sie eine Bananenrepublik in einem korrupten Südseestaat aufbauen und verwalten. Niemand sagt, dass solche Systeme realistisch oder tatsächlich, also Sie haben natürlich Vorbilder, aber wie ich eingangs sagte, Computerspiele sind künstlerische Interpretationen und nicht immer der Versuch, realistisch zu sein. Mein Lieblingsspiel im Bereich der Aufbausimulation Grand Beginnings von New Players. Ich hätte ja gerne mal Crusader Kings kommt daher wie so ein, sie haben halt eine Map und können dann irgendwie, das ist so ein Feudalsystem im frühen Mittelalter, ich glaube 11, 9, ach so eher das späte Mittelalter und sie können das, spielen sie ja, sie sind so eine Familie, also eine Dynastie, müssen entsprechend ihre Nachkommen gut verheiraten, dass die dann in gute Häuser kommen, Kinder bekommen. Das Spiel ist verloren, wenn der letzte ihrer Nachfahren stirbt. Also nicht einer dieser Figuren wird überleben, wenn sie gut spielen, weil sie über die Jahrzehnte und Jahrhunderte dieses Spiel aufrecht halten. Und es geht vor allem um diese Frage, wie man sich in so einem Feudalsystem behaupten kann. Und wenn Sie einmal verstehen wollen, warum Leibeigener nicht immer nur was Schlechtes ist, das kennt man so aus Robin Hood-Filmen, das gab es den Bösen da oben und je weiter man in die Hierarchie nach oben kommt, desto gemeiner und korrupter werden sie. Das wird hier doch differenzierter dargestellt. Und Sie verstehen dieses ganze System der Abhängigkeiten, das man auch in Game of Thrones findet. Es gibt auch einen tollen Game of Thrones-Mod, habe ich Ihnen auch schon mal erzählt, in dem Sie im Grunde genommen die Geschichte immer wieder neu spielen können. Und das gibt ja auch so eine Alternate History, die Sie erzeugen und verstehen, was hat es mit diesem ganzen System, Religion, Wirtschaft, Politik, es gibt auch Kriege, aber die sind letztlich also nur eine Form der Politik. Und wie können Sie gerade dieses Verheiraten, wenn man sich mal von dem Gedanken löst, dass Partnersuche etwas mit Liebe zu tun hat, also mit sentimentalen Gefühlen, sondern aus rationalen Erwägungen getroffen wird, in denen eine Ressource mit einer anderen gekoppelt wird, so wie das in der Zeit ja auch üblich war, dann versteht man auch viele dieser Entscheidungen. Da sicherlich hängen da Einzelschicksale dran, aber in diesem Spiel geht es halt gar nicht so sehr um Einzelschicksale, ein bisschen aber schon, weil ihre Figuren Eigenschaften haben, die sie sich ja auch anschauen, die sie auch beeinflussen können, die werden geliebt oder weniger geliebt, das wiederum die Sache beeinflusst. Und was man versteht in dem Spiel ist, dass Geschichte, wie sie gelaufen ist, halt dann doch viel zufällig war. Also es war nicht bestimmt, dass wir heute stehen, wo wir stehen, sondern es ist eine Menge zufällig passiert. Und das kann man in diesem Aufbauspiel, vielleicht weil es als eines der wenigen Spielen auch mit Figuren arbeitet. Also es geht nicht um namenlose Herrscher von roten, blauen und grünen Reichen, sondern das sind auch historisch tatsächlich lebende Figuren, die können Sie, es gibt so eine Wikipedia-Taste, da können Sie dann den Eintrag dazu lesen, wenn Sie sich für die Geschichte interessieren. Aber es gibt dieser Geschichte, die abläuft, ein Gesicht. Und das ist eine ganz schöne Verquickung von extrem komplexen Systemen, Interferenzen, also mehrere Systeme, die sich gegenseitig überlagern und beeinflussen. Und andererseits ist das so ein Geschichtengenerator. Weil jede Partie erzählt Ihnen wirklich eine Geschichte. Sie können das sagen, wie ging es dem, was hat der wann wie erlebt. Also Sie haben Ereignisse, die sich zu einer Narration zusammenfügen. Und das ist eine schöne Kombination, die man in Simulationsspielen selten hat, weil die meisten ja dann doch so aussehen wie links. Also irgendwelche Karten und irgendwelche Einheiten und Menüs, in denen Sie Entscheidungen treffen. Aber Sie sehen gar nicht, auf wen sich diese Entscheidungen auswirken. Hier sehen Sie zumindest die adeligen Häuser, also diese Herrschaftshäuser, von den Bürgern kriegen sie auch nichts mit. Und wenn sie dann Soldaten, also irgendwelche Bauern zu Hunderten in Kriegen verbrennen, das wird nun auch nicht thematisiert, dass da vielleicht auch ein Problem ist. Sondern es geht, wie man Geschichte aus dem Unterricht kennt, große Männer und ab und zu Frauen, die den Gang der Welt beeinflussen durch ihre Entscheidungen. Vielleicht das ist so, das mag man als Kritik sehen, aber wenn man mit so einem Geschichtsbild da reingeht, dann ist dieses Spiel deutlich besser als alles, was Sie aus dem Geschichtsunterricht kennen. Vielleicht der Geschichtsunterricht gibt Ihnen die Fakten, wie es halt passiert ist, also einigermaßen akkurat. Also einen Spieldurchlauf, der halt zufällig der war, in dem sich unsere Welt orientiert hat. Aber die systemischen Zusammenhänge kriegen Sie aus Spielen deutlich besser als aus allen anderen Medien. Und da wäre das ein schönes Beispiel und Simulation im Allgemeinen. Und das ist auch die mediale Kraft von Computerspielen, nämlich ihnen Verständnis für Systeme, real oder fiktive, zu vermitteln und die Einsicht, dass unsere Welt eben, es ist nicht so ein künstlich so eine Spielwelt, sondern dass unsere Welt voller Systeme ist, wenn man nur richtig hinschaut. Und Kompetenzen, die man bei der Verwaltung und Problemlösung in dynamischen Systemen erlernt, im Spiel, mit ein wenig gutem Willen auch übertragbar sind auf Problemlösekompetenzen in der Außenwelt. Man muss das nur wollen. Klar wird man niemals Großfürst von Nordirland in die Situation kommen, aber Ressourcenverwaltung, Plan von Konsequenzen über mehrere Spielzüge hinweg, Kooperation mit anderen, also mit anderen Parteien, in der Abstraktion finden Sie diese Probleme permanent. So, andere Systeme, ich bin ja immer noch mit der Aufbaustrategie, danach mache ich auch mal die Pause. Bauernhof wurde recht früh beliebt. Es gab dann mit dem Erfolg von SimCity jede Menge Sim-Spiele, Sim-Farm, Sim-Tower, Sim-irgendwas, Hospital, in denen man entweder Gebäude oder Siedlungen, also verschiedene größere soziale Strukturen sich anschaut und sagt, jetzt simulieren wir das mal. Harvest Moon war dann... Also es fällt in der Aufbauspiel, genau, nicht als Simulation, aber Aufbauspiel, war auch so ein Spiel, was erstmal so, ist überhaupt kein Spiel, man kann ja gar keinen umbringen. So, es gibt ja gar nichts, was man kaputt machen kann, es ist ja einfach nur so die Geschichte von so einem Bauern und man muss ja gar nicht die Welt retten oder eine Prinzessin oder einen Drachen töten oder es ist doch irgendwie total langweilig. Das ist aber auch nicht der Anspruch, mit dem dieses Spiel angetreten ist und wahrscheinlich genau deswegen hat es wie SimCity eine Nische gefunden und wurde immens erfolgreich, weil man feststellte, nicht jeder will epische Schlachten führen oder in fantastischen Welten Zauberportale öffnen, um dann magischen Beistand zu holen. Es gibt Menschen, die sind sehr zufrieden damit, wenn sie Systeme, die sie kennen, in so einer kleinen Spielwelt nachbauen können und so beeinflussen, wie sie das gerne möchten. Ein großer Erfolg, Stardew Valley, war so ein, ich glaube, einer hat das programmiert über 2-3 Jahre, hat damit lange gewartet, war ewig im Early Access, wurde ein Riesenhit, einfach weil er gesagt hat, ich wollte mal wieder Harvest Moon spielen, aber es gab sowas jetzt nicht mehr, weil man jetzt immer die Welt retten muss oder gegen Zombie-Horden ankämpfen muss, die meinen Bauernhof nachts überfallen. Und ich hätte einfach mal gerne wieder ein Spiel, wo ich also morgens mich nicht frage, ob ich abends noch lebe, sondern mich frage, hey, was mache ich eigentlich am Morgen, also am nächsten Tag? Und was mache ich mit meinen Steckrüben? Und vielleicht irgendwie plauscht man da mit dem Händler. Das ist alles so ein bisschen belanglos, aber harmlos, aber letztlich kann das auch sehr ein befriedigendes Spielerlebnis sein. Und das zeigen solche Erfolge, dass eben das, was wir jetzt auf der E3 gesehen haben, halt dummerweise der ewige Aufruhr des Immergleichen ist. Und das sage ich seit vielen Jahren, weil der Markt möglicher Spiele deutlich größer ist als das, was die großen Studios einem halt Jahr für Jahr mit vielen Marketingbudget vorsetzen und solche Spiele natürlich auch ihr Publikum haben. Hier ist ein anderes System, Reach for the Sun. Da sind Sie eine Pflanze, eine Sonnenblume oder irgendeine andere und Sie müssen Stängel ausbilden und Blätter ausbilden und Sie haben Ressourcen, Sie müssen mit Zucker und Hefe irgendwie haushalten, damit Sie den Sommer möglichst viel Energie tanken und den Winter zu überstehen. Oder ich glaube, im Winter ist dann Schluss, dann stirbt die Pflanze ab, aber wenn die Wurzeln erhalten bleiben, kann es im nächsten Frühjahr von vorne losgehen. Hier sehen Sie den Simulationsmodus. Also die Ressourcen, das ist ein sehr, sehr kleines System, aber Sie müssen mit Photosynthese arbeiten, müssen dafür sorgen, dass die Blätter zum Licht ausgerichtet sind. Also ganz viele Kleinigkeiten, die man aus dem Biologieunterricht kennt, werden hier genutzt. Die können dann zum Teil auch durch Dünger kaufen, müssen irgendwelche Schädlinge im Erdreich abwehren und haben also die, ich meine, das ist eine Pflanze, arbeitet so ja nicht, weil es ja keinen Demiurgen gibt, der oder so ein, wie heißen diese, Homunculus, der dann in der Pflanze sitzt und die steuert. Aber in Ihrem Fall ist es halt ein Aufbauspiel in einem ganz anderen Simulationskontext. So, damit mache ich jetzt Pause, dann gehen wir zu den Lebenssimulatoren über. Wir sehen uns, würde ich mal sagen, in 10 Minuten und machen dann einfach weiter. Gut, wir machen weiter mit den Lebenssimulationen. Die begannen mit Conway's Game of Life, was in den 60ern zum ersten Mal veröffentlicht wurde, aber inzwischen in so vielen Varianten existiert, dass es mühsam ist, das Original rauszufiltern. Was Conway's Game of Life macht, ist, sie haben, das ist so ein Multiagentensystem, sie haben dieses Raster von einzelnen Quadraten und for a space that is popular, es gibt ein paar Regeln. Each cell is one or no neighbors die as if by solitude. Wenn ich keinen Nachbarn habe oder nur einen, dann ist das im nächsten Zug nicht mehr Geld. Jede Zelle mit 4 oder mehr Nachbarn stirbt, weil es zu wenig Ressourcen gibt, Overpopulation. Und mit 2 oder 3 Nachbarn bleibt in der nächsten Runde bestehen. For a space that is empty, also für ein Licht, für ein graues Feld, muss genau 3 Nachbarn haben, dann wird es irgendwie am Leben bleiben. Ich kann jetzt hier in diese Simulation hier so Punkte setzen. So, und dann sage ich Start. Und dann entwickelt sich das langsam, Runde für Runde. Dann kann ich das beschleunigen oder auch nicht. Und Sie sehen, der Population, also zumindest wirkt es noch stabil. Sie ist noch nicht tot, aber es dauert nicht mehr lange. Corona weiß das nicht. So, was war es das? So, das ist gar nicht so leicht hier. Also, es ist wahrscheinlich leichter, wenn ich ganz viel setze. Aber es gibt halt so Dinge wie zum Beispiel diese Einheit, wenn ich die baue. Die ist ja ganz klein, explodiert die. Dennoch. Das heißt ja auch Exploder, Small Exploder. Und das ist das, was man Emergenz nennt. Also so eine übergeordnete, man interpretiert ja jetzt sowas in eine Explosion rein. Also ich kann das ja nochmal machen. Vielleicht müssen wir mal zurückgehen. Oder den großen Exploder. So, sozusagen ein übergeordnetes Muster, was wir erkennen, auch wenn die Regeln, nach denen sich das entwickelt, genau diese wieder unten stehen. Und dennoch hat man das Gefühl, es ist so eine Symmetrie und dann geht es irgendwie auseinander und deswegen heißt es ja dann auch Exploder. Und wenn man das jetzt schneller aufmachen würde, das kann man ja tun. Ich kann es noch kleiner machen, dann entsteht genau dieses. Oder Sie haben hier Lightweight Spaceship, das ist so eine minimale Einigkeit, kann man stoppen. Hier. Gosford leider gar nicht. So sieht das aus, das starte ich. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sich sowas dann entwickelt. Die spuckt da unten so selbstständig agierende Viecher raus. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen größer mache, die wandern, das ist unheimlich leider, die wandern jetzt hier über den Land. Und das ist so eine Form von Emergenz, also ein Systemverhalten, was in den Elementen so nicht erkennbar ist, was sich aber systemisch erklären lässt. Und das ist so ein bisschen der Einstieg zu sagen, wir haben Multiagenten, also wir haben ganz viele einzeln agierende Einheiten, die aber, wenn man sie gemeinschaftlich anschaut, irgendwas schaffen, was größer ist als sie selber. Und da kann man, wie gesagt, da gibt es unglaublich viel, dann können sie die Regeln ändern oder es gibt also so Wettbewerbe, welche tollsten Strukturen es gibt, die irgendwas machen.
Das wäre so ein Beispiel für eine Simulation.
Und auch das, was eine Simulation, also die Kraft einer Simulation, auch so eine rhetorische Kraft, zu sagen, es gibt Dinge, da ist die Summe mehr, das Ganze mehr als die Summe der Teile. Also es gibt so systemische Effekte. Das wurde in der Simulation, also in der Simulation als Forschungsrichtung in der Informatik oder auch in den Naturwissenschaften ja leidlich genutzt, dass man versucht, größere Phänomene anhand von kleineren autonomen Agenten zu erklären, die miteinander in Beziehung stehen. Es gibt sehr schön die Explorable Explanations von Nick Case, die ich Ihnen da sehr empfehlen kann. Da geht es dann um Sozialverhalten, wie ist die Entwicklung von Vertrauen und Misstrauen, also so soziale Dinge. Es kann auch sein, dass ich da gleich noch eine Folie zu habe. Daraus entwickeln sich, also das ist jetzt aktuell, aber aus der Beobachtung, dass man Systemverhalten erklären kann, aus dem Verhalten Einzelner, also zum Beispiel ganz berühmt war in der Zeit Schwarmverhalten von Vögeln, Fischen und Tieren und letztlich auch Menschen in Paniksituationen. Wie lässt sich das erklären? Gibt es so ein übergeordnetes Bewusstsein eines Vogelschwarms, der weiß, in welche Richtung er fliegen soll?
Ich kann Ihnen das auch immer zeigen. Sie kennen das sicher, ich habe schon mal gesehen, Vogelschwärme. Und wer sind Vogelschwärme?
Die ja irgendwie magisch sich zumindest im Raum orientieren, so ohne dass klar ist, wie die das machen. Da ging man halt davon aus, haben die so ein gemeinschaftliches Bewusstsein oder gibt es einen Steuervogel, wo alle hingucken? Also, das haben die eigentlich für eine Regierungsform, dass es so in der Geschwindigkeit A, Richtungsänderungen möglich sind und B, es nicht permanent zu Unfällen kommt. Die könnten da ja reihenweise vom Himmel fallen, machen sie nicht. Also wie gesagt, es gab verschiedene Modelle und ein Modell war sehr einfach und sagte, nee, jeder Vogel fliegt für sich und guckt auf seine Nachbarn. Achtet darauf, nicht zu weit weg zu sein von dem Nachbarn, achtet aber auch darauf, nicht zu nah ranzukommen an den Nachbarn und die Richtung einzunehmen, die der Nachbar einnimmt. Das sind die drei Regeln. Und damit ließ sich dann im Computermodell ein Verhalten erzeugen, das genauso aussieht wie dieses. Amazing, genau. Und das geht auch bei Fischen. Und man stellte fest, es braucht keinen Anführer. Solche Systeme funktionieren, bilden auch diese typische Wolkenstruktur aus. Also sie haben klare Grenzen und klare Ränder. Beziehungsweise es gibt so einen Bereich, wo man ganz klar da ist, das gehört zum Schwarm, das nicht. Und dann gibt es an den Rändern, franzt es ja gerne mal so ein bisschen aus. Und dann entstehen plötzlich Strukturen, die man sehen kann. Also entstehen auch Formen, so wie man Pareidolie heißt das. Sie schauen in die Wolken und sehen Drachen und sie schauen in den Schwarm und sehen dann irgendwie ein Gesicht. Aber das ist im Grunde genommen, das einzelne Tier selber weiß überhaupt nichts von der übergeordneten Form, in der es sich gerade bewegt. Das war in den 70ern sehr beliebt, auch als These, um zu sehen, also okay, wir Menschen, uns geht es vielleicht ganz ähnlich, wir leben auf einer Welt, wo wir nur so ein einzelner Agent sind und die Welt selber hat aber eine darüber hinausgehende Form und Gestalt, die sich uns gar nicht erschließt. Also diese Idee des globalen Bewusstseins oder dass der die Erde ein Organismus ist, so wie man sagen kann, dieser Vogelschwarm ist ja auch so eine Form von selbstständigem Organismus, der ja dann auch ganze Felder verwüstet, also der Schwarm selber ernährt sich von viel mehr als der Einzelvogel, kann aber auch als Schwarm irgendwie gesehen und auch verjagt werden. Also wenn sie da einen Räuber reinschicken, dann geht der Schwarm auch, ändert seine Form. Und also der hat, man kann durchaus Verhalten dem Schwarm beschreiben, auch wenn man weiß, dass er aus einzelnen Individuen besteht. So. Also das ist alles Teil so systemische Faszination. Also Faszination dynamischer Systeme und das bringt das dann auch irgendwann in die Computerwelt. Conway's Game of Life war so ein erster Auswuchs. 1985 gibt es dann out of nothing so diese Vorstellung, okay, wir simulieren mal wieder Leben. Also nicht den Aufbau eines Wirtschaftskreislaufes, sondern eine Einzelfigur. Little Computer People von 1985. Habe ich sogar, ist das Film? Ja, genau. So, der sitzt da, der läuft da rum, das ist, glaube ich, auch wieder die C64-Fassung und dem können Sie unten kleine Befehle eintippen, so Spielklavier oder fütter den Hund oder spiel am Computer, geh schlafen. Und das Geheimnis ist, Sie müssen immer please sagen, please play piano und dann macht er das auch. Wenn Sie aber sagen, dance, dann stellt er sich immer und macht irgendwas anderes. Also so wie, heißt der Trico, heißt der, nicht? Also einer, der nicht tut, was Sie wollen. Und die Idee, das Verkaufsargument war, Sie kaufen die Diskette, da lebt er drauf. Und das war ganz clever, weil wenn Sie die Diskette eingeschoben haben, dann schrieb das Spiel auf die Diskette die Figur. Und damit war es immer dieselbe Figur, die Sie eröffnen, die aber beim ersten Mal ausgewürfelt wurde. Sodass jede Instanz dieses Spiels ein eigenes Wesen hatte, was aber beim Neustart des Computers immer noch dasselbe war. Und das Verkaufsargument war, aha, ist wie so ein Aquarium, also der lebt in Ihrem Computer. Und wenn Sie nicht hinschauen, dann macht er halt auch so Sachen. So wie hier, und dann hat er den Hund, und dann macht er irgendwie Fitness. Und er hat, Sie sehen, einiges zu tun, nur er verlässt sein Haus nie, das macht er nicht. Also das ist der Little Computer People, das ist der Vorläufer von den Sims. Das Puppenhaus, hier bevölkert von einer Figur, mit einem eigenständigen Willen und Bewusstsein. Auch diese Idee, das ist eine KI, die halt ihren Tagesablauf selbst organisiert und sie als Benutzer mehr so peripher wahrnimmt und ab und zu können sie über die Tastatur mit ihr kommunizieren. Das war so eher ein Verkaufsargument, aber natürlich ist die Welt nicht stehen geblieben bei den Little Computer People, sondern es gibt dann so Spiele wie Creatures von 96 mit maschinenlernenden Algorithmen, also sie haben neuronale Netze. Früher, es war dann Shallow Learning, lernende Algorithmen und sie können diesen Kreaturen beibringen, wie sie sich zu verhalten haben. Also die leben dann in ihrem Dorf und sie bauen so eine soziale Infrastruktur auf. Das wäre Creatures und Spore 2008 hat es nochmal Will Wright versucht. Da züchten sie vom Einzeller bis zur Besiedlung des Weltraums über 5 Etappen bauen sie sich aus genetischem Material, was sie sich erspeisen können, entweder als Vegetarier oder als Fleischfresser, können sie so Punkte sammeln und daraus sich dann genetische Mutationen kaufen und zum Beispiel ein Ohr oder ein Auge oder ein Fühler oder irgendetwas dann beliebig in ihrem Creature-Editor wie hier dann dran pflanzen, dann entstehen ganz merkwürdige Kreaturen. Nichtsdestotrotz aber kann man denen so ein bisschen zuschauen, wie die sich dann allmählich auf dem Planeten ausbreiten. War so ein mäßiger Erfolg. Die Idee war extrem clever und als das rauskam, war es auch von der Presse sehr intensiv begleitet, aber so als Spiel funktioniert es nicht ganz so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Was viel besser funktioniert und bis heute auch sehr erfolgreich ist, sind solche Tamagotchi-ähnlichen Figuren. Tamagotchi 96, das war ja so ein Kulturphänomen, wo die einen mal wieder den Untergang des Abendlandes sah, wenn sich Menschen nun mehr um digitale Wesen kümmern als um ihre eigenen Eltern so, oder um ihre Großeltern, die dann irgendwo halt alleine einsam in ihrer Wohnung sitzen, aber da ist jemand und füttert jeden Tag sein Tamagotchi. Oder der Furby 1990, der noch nicht mit ganz so viel KI ausgestattet war, aber die Neuauflage, der hat dann Voice Recognition und dann können sie, wenn sie ihn hinterm Ohr kraulen, dann wird er lieb und wenn sie ihn schubsen, wird er böse. Also hat so vier Moods, Stimmung, in denen er sich bewegt. Also als Spielzeug gibt es das und es wird auch fleißig daran geforscht. Also als Computerspieler, Computerspielforscher können sie auch im Spielzeugsektor unterkommen. Denken Sie an dieses Mattel-Versuch mit Barbie, eine Puppe im Kinderzimmer zu installieren mit einem offenen Mikrofon. Ganz kritisch, wurde auch in Europa nie veröffentlicht. Aber die Idee ist eben nicht, wir horchen mal die Kinder aus, sondern nein, wenn die dann mit der Barbie redet, dann kann unsere KI zu Hause kluge Antworten geben. Das war so die Idee und die kommt auch wieder, selbst wenn die diesmal vom Markt ist. Wir gewöhnen uns ja langsam mit Alexas und Siris und Cortanas an digitale Assistenten, die uns zuhören. Und durch die aktuellen Entwicklungen im Deep Learning werden die auch besser im Zuhören und besser im Reagieren. Und so, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis solche digitalen Tiere, Haustiere, aber dann auch digitale Wesen in die Wohnungen kommen, die sich irgendwie intelligenter verhalten als bisher. Nicht zuletzt, weil sie vernetzt sind mit einer viel stärkeren KI, als sie auf ihrem eigenen Prozessor haben. Sie haben ja dieses Detroit Become Human, ist ja so der aktuelle Versuch, das mal künstlerisch zu interpretieren, wie sähe so eine Welt aus. Ist ja auch nicht neu, das Thema der Androiden und der Roboter. Ist ja ein alter Figur im Science-Fiction, aber wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es ist zum Greifen nahe. Durch diese Fortschritte in der KI ist es möglich, dass man eine Beziehung zu einer technischen Einheit aufbaut. Und das gibt es auch schon. Also in der Altenpflege in Japan werden Roboter schon standardmäßig eingesetzt. Auch da wird dran gearbeitet, wie kann man Beziehungen zu solchen Maschinen aufbauen. Anthropomorphisierung und ähnliche Dinge spielen eine große Rolle. Und die Maschinenethik ist nicht die Frage, darf man einen Roboter abschalten, weil das ja vielleicht ein fühlendes Wesen ist. Nein, sondern darf man ihn abschalten, weil davor ein fühlendes Wesen sitzt, was eine Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Wenn Sie Ihre Festplatte löschen, dann sind Sie aber auch traurig. Und wenn man so einen Furby wegschmeißt, dann ist so ein Kind auch traurig. Und was ist denn, wenn wir uns so an die gewöhnt haben, dass wir das Gefühl haben, dass mit einer mit einem intelligenten Wesen zu tun zu haben. Wenn das weg ist, das ist wie Sterben. Und dann gibt es auch entsprechende Friedhöfe und die Frage, was macht man eigentlich als Erinnerungskultur mit solchen Einheiten? Und das wird uns die nächsten Jahre noch viel stärker beschäftigen und letztlich auch in Computerspielen. Sie sehen hier unten Conrad the Kitten, ist auch so ein Versuch. Sie haben ein echtes Haustier, so ein Stofftier, da binden Sie einen Wife-Controller drauf, so mit einem Gummiband, und dann bewegt sich das virtuelle Haustier, was allerdings immer ein Kätzchen ist, also wenn Sie vorne ein Hundeplüschtier haben, geht das auch. Aber dann binden Sie das fest und dann kann das Kind damit spielen. Wir haben das zu Hause, es funktioniert ganz gut. Sie dürfen nur 10 Minuten spielen und dann sagt das Spiel, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist Konrad müde. Das ist so ein bisschen, ich glaube, eher für die Eltern, die Kinder sind immer ganz enttäuscht, wenn nach 10 Minuten schon Schluss ist. Aber es funktioniert insofern, dass die Immersion durch so ein Kätzchen mit Kulleraugen immens gesteigert wird. Und da man auch was Haptisches in der Hand hat, entsteht tatsächlich so eine Kohärenz von verschiedenen Wahrnehmungskanälen. So, Sie sehen auf der rechten Seite Tamagotchi, Furby, Dogs und Cats war so ein Nintendo-Spiel, wo Sie auch virtuelle Haustiere auf Ihrer DS pflegen können. iPad hat es mal versucht, also auf der PlayStation mit einer Kamera, so, das war Augmented Reality, ganz spannend. Nintendogs, der Siemens, der ist der links, der war auf Sega, ich glaube Dreamcast war das ein Angebot, der hat sie immer beschimpft. Das war so ein Fisch mit einem Kopf eines Grumpy Old Man, der immer darüber, über seine Lebensumstände klagte. Also es ist schon ziemlich surreal, den sich mal anzuschauen. Aber ich glaube, deswegen muss ich Ihnen auch zeigen, ich will hier die Archäologische Spiele zeigen, ich will die man überall sieht.
Also wir wieder Kommentare machen, ja? Nein, ich meine eher, ja,
so, das ist übrigens Leonard Nimoy, der liest ihn die Geschichte von Siemens, oder erzählt die Geschichte von Siemens, also ist niemand anders als Spock selber.
Und das zeigt schon ein bisschen, was das Medium auch schon Ende der 90er mal an Experimenten gefunden hat. Das ist ja gerade. Also ich springe einfach mal ein bisschen rein. Ich will ihn jetzt haben. Komm mal raus. Ah, ja, ja, ja. Gucken können, das ist nicht passiert. Was ist der
Kohl?
Messing wird ziehen. Wir gucken uns mal an.
Or a treat. Treat. Like the spice. Yes.
You
look, but don't touch.
I'll not touch you.
What do you want?
To touch you.
I don't know that word.
You just said it.
So, what day is your birthday, Bob?
Second.
The second?
Yes, Fitch.
Mahatma Gandhi was also born on October 2nd. I hope you are as peaceful as he. I would loathe to be stuck in here with an aggressive human being.
Also das ist so eine etwas merkwürdige Form. Also können Sie sich vorstellen, Nischenmarkt, nicht sehr erfolgreich, aber in seiner surreellen Ausdrucksfähigkeit, bis heute aber auch nicht mehr kopiert. Irgendwie traut man sich an solche Experimente kaum noch ran. Ich denke aber, sowas kommt dann auch wieder in der Form. Ah, das ist ein schönes Beispiel. Kennen Sie Her, den Film? Da gibt es auch diese wunderschöne
Szene. Wir hoffen alle, dass sowas irgendwann mal wieder zu uns kommt. Als virtuelle.
Hello. Do you know how to get out of here? I need to find my ship to get off this planet.
But you should have got this planet.
Okay. But do you know how to get out of here?
But you should have got this planet. I think it's a test.
Fuck you.
Fuck you.
You fucking little shit.
Der ganze Film ist ja so eine KI, er lebt mit einer KI zusammen, die seinen Haushalt schmeißt und seine ganzen E-Mails verwaltet und jetzt spielt er ein Spiel und trifft auf eine KI und die reagiert wiederum auf die KI, mit der er lebt. Ist ein wunderschöner Film, der diese sozialen Komponenten auch mal irgendwie ausbuchstabiert, also so als alternativer Weltentwurf. Und da kommen halt dann in dieser Szene, kommt dann halt so eine KI vor, die auf ihre Umwelt reagiert, die beschimpfen sich dann, so als sind das halt echte Buddies und der führt ihn dann aus seinem Level raus. Und das wäre so ein Beispiel für ein Digital Pet oder so eine Social Simulation. Anderer, was auch unter Social Simulation fällt, sind sogenannte God Games. Populous war 1989 der Starter auch so ein Will Wright-Spiel, Peter Molyneux-Spiel, der für solche Genres dann bekannt wurde. Da steuern sie nicht. Also sie sind für das Schicksal eines Dorfes oder Landes verantwortlich, steuern aber nicht die Einheiten dort, sondern Sie sind derjenige, der die Welt erzeugt oder vernichtet, der das Wetter beeinflusst und dafür sorgt, dass die Welt auf Sie reagiert. Aber Sie steuern nicht die Figuren in der Welt, sondern Sie steuern die Welt. Deswegen God Games, haben meistens so Terraforming-Möglichkeiten oder können Kreaturen erschaffen. Ganz berühmt Black and White. Also berühmt deswegen, weil es auch eines der wenigen Spiele ist, in denen man mal ein Lernbegeld hat und nicht eine, die schon vorher trainiert wurde.
Ja.
Also Sie haben so eine Übermehrung, also nach Zeit kriegen Sie eine Kreatur, die Sie dann irgendwie auch trainieren können, und der können Sie befehlen zu helfen, den Dorfbewohnern, die sind jetzt gar nicht, ich weiß nicht, also ich fürchte aber, achso, Sie sollten bestimmte Entscheidungen treffen, den Teufel, das Engelchen, so, das ist die Insel, die Sie verwalten, und jetzt können Sie die Kreatur da reinschicken und bestimmte Sachen machen lassen. Und da wiederum, Sie sehen, also Sie haben mehr damit zu tun, die Insel zu formen, und wir sagten immer, der eine, was Sie Gutes machen können, was Sie Böses machen können. Und je nachdem, wenn Sie die Kreatur, sagen wir mal, einen Menschen essen lassen auf und sie dann belohnen, genau das ist jetzt so, da radieren Sie die alle aus, weil Sie ein böser Gott sind und halt die Welt da vernichten, und dann werden Sie gefürchtet und dann werden Sie angebetet, damit Sie nicht mehr so zornig sind, etc. Und man kann auf den guten Weg gehen, immer wenn einer irgendwie vor mal trinken ist, dann retten sie den und dann werden sie auch angebetet, weil sie so ein würdiger Gott sind. Und das Ganze geht darum, dass man mal so diese Allmachtsfantasien, die in vielen Spielen ja in der Rede, aber leider sieht man die Kreatur jetzt nicht so oft, da müsste man mal ein besseres Beispiel nicht mal raussuchen. Diese Allmachtsfantasien, die man in vielen Spielen hat, wie sieht es eigentlich aus? Denn auch dann gibt es irgendwie einen Widerstand. Man anerkennt zwar ihre Allmacht, aber das heißt immer noch nicht, dass sie alles machen können, was sie wollen, oder dass sie alles kriegen, was sie wollen, weil die Bewohner dieser Welt dann ihre eigene Agenda haben. Also es sind solche God-Games, in denen sie alles machen können. Dwarf Fortress könnte man auch reinrechnen. From Dust, Reus, Godos ist so die letzte Instanz dieser Spiele. Es gibt auch das immer mal wieder, gibt es ein neues und dann kommen oder zwei oder drei, die dann rauskommen. Besonders erfolgreich ist das Genre auch nicht, weil es zu wenig Narrativ wieder erzeugt und dann aber auch zu unrealistisch ist. Also es ist letztlich dann doch ein Aufbauspiel, nur mit anderen Mitteln. Und es gibt ein Spiel, was das alles aufgesaugt hat, wenn Sie an sozialen Systemen interessiert sind, die Sie irgendwie formen können, und das ist The Sims oder Social Sims, was ja 1999 das erfolgreichste Spiel aller Zeiten war und ich glaube auch bis heute wahrscheinlich ist, weil Tetris ist glaube ich so finanziell erfolgreicher, aber The Sims, als das 99 rauskam, hat wieder einen Riesenmarkt erschlossen und ist ja dann bis heute permanent in den Top 10 irgendwie der bestverkauften Spiele und Add-ons und Erweiterungen und Downloadable Contents und was man alles haben kann. Auch das kam ja, wie gesagt, nicht aus dem Nichts, ist ein bisschen so die Fortsetzung der Little Computer People, aber sie haben dann Spiele wie Alter Ego, Animal Crossing, was ja auch ein Social Sim ist, Facade ist ein ganz spannendes Social Sim, Princess Maker oder Tomodachi Life, das sind so ein paar Titel, die Sie vielleicht auch schon mal gehört oder gespielt haben, in denen es darum geht, eben nicht nur eine Einzelfigur zu steuern, wie den Little Computer People oder den Seaman, also ein virtuelles Haustier, was anthropomorphisiert sein kann oder nicht, sondern eine virtuelle Gesellschaft, die sie aufbauen. Und das wollen wir in SimCity ja auch, nur gucken wir da auf andere Systeme. Da schauen wir auf die Transport- und Versorgungsnetze, in denen die eingebettet sind. Und die Einzelfigur kann man mal begleiten, aber ist nicht so spannend. Bei Sims bauen Sie das Leben einer Einzelfigur auf und können Sie mal begleiten, wie sie zur Arbeit fährt. Aber es ist letztlich egal. Also sozusagen der Transport ist da unerheblich. Das Spiel, wo Sie da beides machen können, darauf warten wir ja noch. Also wo Sie sowohl der eine, also ein Multiplayer, asymmetrisches Multiplayer, der eine baut die Stadt, die anderen bevölkern. Könnte man sich auch vorstellen, wird aber irgendwie nicht umgesetzt. Wahrscheinlich, weil es dann zu viele Trolle gibt, die die Stadt so bauen, wie Sie mit Ihren Sims umgegangen sind. Man mauert sie im Keller ein und guckt mal, wie sie reagieren oder gibt ihnen zu wenig Essen, aber eine Waffe und schaut mal, was die machen. Also es wurden ja eine Menge subversive Experimente mit den Sims angestellt. Da sahen, also ich nehme an, einige von Ihnen haben das auch gemacht, da waren Sie aber auch nicht allein. Das haben schon viktorianische Mädchen mit ihren Puppen gemacht, als sie diese Puppenhäuser bekamen, um mal zu gucken, wo eigentlich die Grenzen dieser Spielwelt liegen. Die mussten sie sich da selber erfinden. Aber subversives Spielen in sozialen Systemen ist durchaus, ach, da ist es wieder. Hier ist es. Ach so, die Stunde ist wieder rum. Ja. glaube ich gar nicht. So, und das kann man in solchen Spielen natürlich auch probieren, wenn sie als Simulation daherkommen. Deswegen Social Simulation und nicht einfach nur ein Spiel mit Sozialverhalten, wo sie irgendwie Dialogsysteme haben, sondern in der Social Sim stellt das System die Regeln zur Verfügung und ihre Aufgabe ist es, innerhalb dieses Regelwerks mal gucken, was passiert. Das hatte ich in der Narrationsvorlesung, hatten wir das Spiel ja auch schon mal. Das erzeugt eben emergente Narrationen. Es entstehen durch diese starken Figuren, also sie haben einfach Figuren in der Geschichte, die erleben Ereignisse und die können sie zu einer Geschichte zusammenbauen. Und deswegen ist Sims als Zuschauer immer ein bisschen schwieriger. Als Spieler kann es ein ganz grandioses Erlebnis sein, weil man halt so ein individuelles Leben begleitet. Das dauert aber dann auch ein Weilchen und ich kann Ihnen das jetzt zeigen, aber ich nehme an, das kennen Sie ohnehin. Deswegen ist das jetzt gar nicht so wichtig, dass wir das uns anschauen. Was aber wichtig ist, was Sie sich auf jeden Fall mal anschauen sollten, zumal Sie es kostenlos bekommen können, ist das Save. Von 2006 kam es raus. Genau, 2006. Text Adventure, habe ich Ihnen ja auch schon mal von erzählt. Ich glaube, ich habe es Ihnen schon mal gezeigt. Kann das sein? In der Narrationsvorlesung, weil Sie dann mit dem Parser vorgehen. Aber gut, das heißt ja nicht, dass sich die Ströme hier nicht mal kreuzen dürfen in den Vorlesungen. Sie müssen ja daraus Ihr Gesamtbild zusammenpuzzeln. Das ist deswegen bemerkenswert, weil bis heute nichts Vergleichbares auf dem Markt ist, was so viel Verständnis für Ihre Eingaben hat und dennoch sozial glaubwürdig reagiert. Also Sie haben sicherlich noch Spiele, in denen Sie mit Voice Control irgendwas rumkommandieren können, aber der Versuch, glaubwürdige soziale Interaktion und dann nochmal im Nicht-Fantastischen, also es geht nicht darum, das ist ein Einheitstrupp und Sie müssen sie jetzt dazu bringen, in die Bank einzusteigen, sondern Sie treffen die beiden, sind da getrippt, sie kommen da an, sie hören schon die Streitereien. Mal gucken, was wir hier. Wir sind da eingeladen beim Pärchen zum Abendessen. Und irgendwann müssen Sie dann mal mit denen reden und dann anklopfen.
Achso, Tim, genau, also der spricht das mit Ihnen, und das spricht mit Ihnen.
Hey, I'm somebody here. Great to see you. Hi. Wow.
So, dann müssen wir das eingeben. Wenn Sie nicht schnell reagieren, redet einfach weiter. So, und das ist das Setting. Und da gibt es jetzt gar keine anderen Sachen. Das Problem ist, die sind total zerstritten. Und Ihr Job ist es dann, da irgendwie zu moderieren oder den Laden zu verlassen. Oder Sie können eine Seite beziehen, irgendwann werden Sie rausgeschmissen. Genau. Der gibt Ihnen jetzt die Winning Strategy. Wie können Sie dieses Spiel zu dem Punkt bringen,
wo es tatsächlich ist? Yeah, so, it's
my special life. What do you mean? Remember, it's almost exactly 10 years ago tonight, you introduced us? See? We really want to thank you for years and years of pain. it's great to be here tonight. Well, it didn't take long for you to get some fun.
Das ist mein Abend schon, das wird kein gemütlicher Abend, aber es funktioniert hervorragend. Das Demo gibt es noch, weil es unter Windows halt nur ausführbar. Wir haben das auch mal gespielt. Das ist wirklich eine fantastische Erfahrung. Wir müssen das 2-3 Mal spielen, dann verstehen Sie die Struktur von Streit, also diese Streits, aber auch von anderen Streiten. Also sozusagen zu sagen, soziale Beziehungen sind auch eine Form von System, in denen bestimmte Parameter einzustellen, dafür sorgen, dass bestimmte Reaktionen hervorgebracht zu werden, gelingt auch diesem Spiel sehr gut. Auf der nächsten Ebene, die Sie haben können. Es sind eben nicht so Sims, die Simlisch sprechen und dann irgendwie ist da so ein Wölkchen im Kopf, sondern Sie stecken in einem dramaturgisch ausformulierten Streit, den Sie irgendwie beeinflussen können. Und das Beste ist, dass Sie hinterher sagen, so, es geht mal Zeit, dass du nach Hause gehst, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Und dann haben Sie gewonnen. Das ist ja das Beste, was Sie kriegen können. Das andere ist, dass sie die Koffer packt und das Haus verlässt oder die Scheidung einreichen will. Und also wo die da wirklich als Paar auch auseinanderbrechen und auch alle Hoffnung aufgeben, jemals wieder zusammenzukommen. Und das macht solche Spiele interessant, weil sie auch mal völlig anders funktionieren, zeigen, was in Spielen für ein Potenzial steckt. Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt 12 Jahre alt. In der Zeit haben wir ja die Grafikkapazitäten ver-64-facht, alle 1,5 Jahre, alle 3 Jahre vervierfacht, ach, wahrscheinlich noch mehr. Aber die KI hat sich in keinster Weise weiterentwickelt. Wir haben immer noch so geskriptete Zustandsautomaten, die, wenn sie irgendwas sagen, dann so einen Dialog abspielen. Klar sieht das dann alles viel besser mit Mimik animiert aus, aber die KIs selber sind im Grunde genommen immer noch so wie vor 20 Jahren. So, das war mal ein Versuch, da auszubrechen, der auch wirklich in der Industrie weit Beachtung gefunden hat, aber es traut sich keiner ran, solche komplexen KIs nochmal zu entwickeln, weil man den Spielern halt so Dinge geben will, wie man es auf der E3 sieht. Weil man auch davon ausgeht, das ist das Einzige, was Spieler von Spielen erwarten. Power Fantasies, in denen sie epische Geschichten erleben und dann da wieder rauskommen. Inzwischen ändert sich's, was die Geschichten angeht, das ist nicht mehr ganz so plump, aber der Versuch, so sozial realistische Situationen abzubilden und die nicht in ein größeres Setting zu bauen, bleibt eine Nische oder eben so ein Indie-Titel, in dem man kaum vermarktet. Es sei denn halt so Dinge wie SimCity, die machen das dann in größer, wo es dann nicht mehr so klebrig individuell zugeht. Aber auch da ist keine Epik drin, sie müssen nicht die Welt retten, sie sollen halt die Lebensträume von ihrer Figur erfüllen. Aber das ist, von der KI her ist es, naja, es ist eine KI drin, aber die funktioniert halt nicht zu jedem Moment glaubwürdig, wie es sein soll. Eine Alternative dazu war Second Life, das kam auch 2003 raus und 2006 war der große Hype, wo wir davon ausgingen, in 3 Jahren sitzen wir alle nur in Second Life, Sie sitzen zu Hause, ich sitze zu Hause, wir treffen uns in Second Life zur Vorlesung. Die Welt zog mal wieder in den Cyberspace um, man merkte dann irgendwann, das funktioniert doch nicht. Also alle Firmen haben sich da eingekauft und irgendwie digitale, virtuelle Diplomaten, wie heißen das, Botschaften eröffnet. Das ist dann alles eingegangen. Inzwischen, glaube ich, gibt es nur noch einen ganz speziellen Kundenkreis, der in Second Life rumhängt. Zum Teil sieht man das auch auf dem Bild. Also es war so eine Form der Selbstdarstellung, aber letztlich ist, Facebook ist das heute immer noch. Nee, Facebook ist ja inzwischen auch schon wieder nicht mehr. Aber also es gibt so soziale Netze, das war der Versuch, das 3D zu visualisieren, aber dass Facebook Oculus gekauft hat, zeigt, dass sie so eine Vision durchaus weiter verfolgen. Also so ein Social Space, den man digital betreten kann und nicht nur über Textbilder oder über kleine Filme, die man miteinander teilt. Also das sind soziale Simulationen. Das ist, glaube ich, noch so ein, ja, so ein Genre, was sehr unterschwellig läuft, abgesehen von The Sims, was so ein Dauerbrenner ist. Und ansonsten auf den großen Durchbruch vielleicht der KIs wartet oder im Social Multiplayer. Und dann, glaube ich, wird noch einiges aus der Ecke auf uns zukommen. Andere Simulatoren sind Berufssimulationen. Womöglich handelt es sich aber auch um ein typisch deutsches Phänomen. Also sie sind ja sehr erfolgreich bei uns. All diese Spiele halten Tugenden wie Fleiß oder Pünktlichkeit hoch und die Liebe zum motorisierten Gefährt ist sozusagen die Grundlage des Spiels. Also wenn Sie die Spiele, habe ich auch schon mal öfter erwähnt, wenn Sie die Spiele zur Kenntnis nehmen, es gibt natürlich echte Gamer, sagen ja, ne, das gucken wir gar nicht an, aber als Computerspielwissenschaftler gucken Sie sowas so durchaus an, weil man schauen muss, was eigentlich es gibt für Spiele und was ist die Ausdrucksfähigkeit des Mediums und eben nicht nur in dem Genre, was einem selber liegt. Oder vielleicht sitzt ja auch hier einer und sagt, ja klar, der Landwirtschaftssimulator jedes Jahr muss sein, so wie andere das für FIFA machen. Sie sehen, es gibt eine Menge Spiele, die zum Teil mit extrem billigen Production Values daherkommen, aber zum Teil eben auch hervorragend in ihrer Nische auch funktionieren. Reef Shots, Skiregion, Bussimulator, Fahrsimulator, Nahverkehrs, Sportangeln, Campingmanager, Schiffssimulation. Also ganz viele Berufe, von denen bei ganz vielen auch eben das motorisierte Gefährt die Grundlage ist, also irgendwelche Fahrzeuge, die sie dann steuern müssen. Hier sehen Sie noch ein paar mehr, da geht es dann nur um Trucks, was das auch für ein großer Markt ist. Also der Euro Truck Simulator ist da sicherlich der erfolgreichste. Aber wie viele verschiedene Spiele es gibt, in denen Sie Laster fahren können. Und da unten hätten Sie dann noch Deep Pride and Hunting, also so Jagdsimulationen. Das sind Spiele, die auch nicht unbedingt einen Gewinnzustand haben. Manche, eben wie der Euro Truck Simulator, haben dann noch so einen Kampagnenmodus, wo Sie dann halt Ihr Speditionsunternehmen aufbauen müssen. Aber das Core-Gameplay ist tatsächlich das Fahren dieses Fahrzeugs. Und die Aufgaben erfüllen, die mit diesem Fahrzeug verbunden werden, ob das jetzt ein Gabelstapler oder ein Lastwagen ist, sie verbringen dann eine Viertelstunde, um von Berlin nach Paris zu fahren und sehen dann ein paar hübsche Landschaften, hören Country-Musik, die sie aus dem Webradio bekommen und genießen die Autobahn, die wenig Staus hat. So, das ist für manche Menschen ein Genuss. Insbesondere haben, wie gesagt, Landwirte sagen, also gibt es gar nicht wenige, die sagen, oder Busfahrer, die sagen, abends spiele ich dann nochmal den Bussimulator, da kann ich endlich so fahren, wie ich das möchte und es ist alles viel friedlicher. Oder eben Bauern, die sagen, auf dem Landwirtschaftssimulator kriege ich die geilsten Traktoren, die ich mir nicht leisten kann und ich kann den Hof so gestalten, dass ich nicht unter dem Preisdruck von Real leide, sondern dass ich einfach das bauen kann, was ich möchte. Gibt es einen Koop-Modus, 16 Spieler zusammen, ist einfach eine eigene Welt für sich. Ich kann sie modden, Communities, wie man das aus anderen Spielen auch kennt. Das sind die erfolgreicheren Titel. Nicht jeder, der hier gezeigt hat, sowas. Aber es ist ein Markt der Berufssimulationen. Und zwar der, ich habe Ihnen ja immer gesagt, es gibt beim Film diese beiden Richtungen, den Méliès und die Lumières. Also Méliès als der fantastische Film, die Lumières als der realistische Film. Kino pendelt sich immer hin und her, auch wenn wir in unserer Vorlesung ja dann vor allem uns an den fantastischen Film orientieren. Aber Sie haben ja im letzten Semester hoffentlich dann auch die anderen Genres kennengelernt. Und das gibt es bei Computerspielen weniger. Also wir haben dieses fantastische, fiktionale Universum. Die Spiele sind viel größer und auch verbreiteter. Aber das wäre so der Alternativentwurf. Das sind eben nicht Problemfamilien in speziellen Stadtbereichen, in denen es halt soziale Brennpunkte gibt, sondern Systeme, realistische Systeme, die abgebildet werden. Und das ist dann auch nicht Bau im 17. Jahrhundert deine Hansemarkt groß auf, das geht in die Richtung, aber sowas ganz Bodenständiges, machen Sie mal einen Truckerfahrer oder einen Landwirt und sowas. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund für den Erfolg, weil sie eben nicht versuchen, mehr zu sein, als sie sind. Oder so ein, sie stehen im Führerstand einer Lokomotive und fahren den ganzen Tag irgendwie die Gleise entlang. Es gibt ja Menschen, die stehen an den Brücken und schauen sich die Züge an oder die Flugzeuge am Flughafen und sind davon fasziniert. Oder Menschen, die sich riesige Modelleisenbahnen in den Keller bauen und da einfach Spaß dran haben, dieses System zu pflegen. Und dann fahren die immer rum, aber ist eigentlich egal, sondern dieses System aufbauen. Und wer so eine Freude hat, der mag dann auch solche Spiele und muss nicht die Welt retten oder also so eine blubbernde irgendwie Gemeinschaft da zusammenhalten, sondern baut da ganz friedlich sein Speditionsunternehmen auf. So, aber um das sozusagen noch zu beenden mit den Dwarf Fortress, das vermutlich komplexeste Spiel überhaupt. Also es gibt viele Spiele, die sich davon inspirieren lassen, aber ich würde behaupten, dass es das, also die meisten Spielmechaniken und Spielsysteme hat, die Sie in einem Spiel, was stabil läuft, finden können. Slaves to Armor Teil 2, Dwarf Fortress, wird seit 2006 gepflegt. Ist kostenlos verfügbar, weil die beiden Autoren rein von Spenden leben und auch ganz gut leben können davon. Habe ich auch, glaube ich, auch schon mal gesagt, die Roadmap sieht vor, so in 15, 16 Jahren gibt es dann auch mal die ersten grafischen Updates. Bis dahin haben sie es vor allem mit ASCII-Zeichen zu tun, dann kann man sich manchmal solche Packs runterladen, wo dann aus den ASCII-Zeichen sowas zumindest wie ein Baum wird, also dass es so ein paar einfache Tiles haben und ansonsten simulieren sie dort alles. Hatte ich Ihnen ja bei der Narration erzählt, eben die ganze Welt mit Hintergrundgeschichten über 10.000 Jahre und natürlich jedes andere System auch. Auch das gilt, wenn Sie sich mal so an den Rändern von schwer zugänglichen, aber sehr erfüllenden Spielerlebnissen bewegen wollen, dann schauen Sie sich das auch mal an. Sie haben eine extreme Einarbeitungszeit, also sollten Sie schon ein paar Stunden investieren, aber danach können Sie, haben Sie ein Spielerlebnis und eine spielerische Freiheit wie in keinem anderen Spiel. Und Player Stories, also Narrationen, die da rauskommen, wie in keinem anderen Spiel. Insofern ist es auch hier, ich kann Ihnen das irgendwie zeigen, wie sich dann so Kommata durch Semikolons bewegen. Das ist zum Vorführen, taugt es nichts. Man kann es Ihnen auch nicht beibringen, weil also allein bis man die Spielmechanik erklärt hat, ist die Stunde rum. Aber es ist ein faszinierendes Spielerlebnis. Das ist bei den meisten Simulationen, je besser die sind, desto komplexer werden die Systeme, die sie simulieren. Und desto länger braucht man, um sich in dem System zurechtzufinden. So, dann abschließend noch ein Kapitel verschiedene Systeme. Wir hatten jetzt Aufbauspiele, soziale Lebenssimulatoren. Es gibt halt noch viele andere, also gerade Maxis und Electronic Arts hat dann diese Sim-X-Reihe rausgebracht, Sim-Life, Sim-Tower, Sim-Earth, Sim-Ant. Sie sehen auf der rechten Seite Hell's Isle, Towel Park, Golf Tunes, Safari. Also alles so Systeme, die man simulieren kann, vom, von der einzelnen Ameise bis zur ganzen Erde, wenn Sie so wollen, und alles dazwischen. Simcopter, Simrefinery, Simfarm, das entspricht so ein bisschen diesen Gabelstapler-Fahrersimulatoren und Holzfäller-Simulatoren. Also für jeden Beruf mit einem Spezialfahrzeug gibt es einen Simulator. Und so gibt es halt auch für sehr viele Systeme, die man kennt, so einen kleinen Simulator, die alle ihr Publikum gefunden hatten, aber dann auch alle keine Fortsetzung gefunden. Also es war so, wow, dass es das gibt, interessant. So in den 90ern war das ganz beliebt, als dann SimCity seine Blütezeit hatte. Und da gab es dann die Versuche, was kann man eigentlich noch für Franchises öffnen, aber außer sowas wie den Railroad Tycoon ist da wenig von geblieben, was es immer noch in neuen Auflagen gibt. SimCity halt oder jetzt City Skylines, also so Stadtsimulatoren. Da gibt es immer mal neue Fahrzeugsimulatoren sowieso, aber so andere Systeme, also niemand interessiert sich heute noch für das Leben einer Ameise und ob man das simulieren kann. Außer im Indie-Bereich, so das Leben einer Sonnenblume, hatte ich Ihnen ja gezeigt. Das gibt es immer mal und dann hat das auch so als Aufbaustrategiespiel seinen Reiz, aber nicht groß genug, um zu sagen, jetzt gibt es demnächst dann Teil 2 oder Teil 3. Anderes Spiel, was ich ja ganz früh schon mal erwähnt hatte, als Teil der Action-Spiele, was eher eine Simulation ist, ist Flipper, also diese Pinball-Games, die Arcades ja irgendwie auch geprägt haben und nicht zuletzt auch deswegen, weil viele der frühen Computerspielprogrammierer, die mit elektronischen Spielen aufgewachsen sind, sind vor allem auch mit Pinball aufgewachsen. 83 gab es zum Beispiel, das ist ein Level-Editor oder eine Game-Engine, wenn Sie so wollen, für Pinball-Spiele. Da ziehen Sie diese einzelnen Elemente von rechts nach links, können die auch beliebig oft reinziehen und dann ziehen Sie halt an dem Trigger und lassen mal schauen, wie der Ball so durch Ihr System fällt. Und dann haben Sie halt die Flipper und können den wieder hochschnicken. Also die Idee, also im Prinzip bevor es Pinball-Games gab, gab es schon ein Pinball-Construction-Set. Heutzutage sieht das dann so aus, also heutzutage sieht es ja noch anders, aber so wie Pinball-Arcade, da gibt es dann verschiedene Ableger. Aber meines Erachtens hat das so seine Form vor 6 Jahren gefunden. We are introducing classic pinball tables to people who would otherwise never get an opportunity to play them. And we are also preserving these machines and their culture. Also die Vorstellung, dass man diese alten Flippertische einfach Leuten gibt, die niemals dafür Geld ausgeben würden oder wahrscheinlich auch nicht in den Orten sind, wo überhaupt solche Geräte noch aufgestellt sind. Da können Sie für $5 kriegen Sie dann 3 Tische oder 5, können Sie dann runterladen und sich einfach mal anschauen, wie man mit Pinball Geschichten erzählt hat oder sowas wie Evocative Storytelling, also dass Sie versucht haben aus Star Wars oder aus Jurassic Park oder aus anderen Filmen oder Büchern so die wichtigen Momente in Form der ludischen Sprache von Pinball nachzubauen. Faszinierend genug, dass das auch funktioniert hat, aber jedes Medium kann man irgendwie zur Narration benutzen und Pinball ist reich an Ereignissen, die Sie auslösen können, die dann wiederum irgendwas anzeigen, was aus dem Film kommt. Und Sie müssen dann auch den Film in der richtigen Reihenfolge freischalten, damit das klappt. Also ganz faszinierend, was da möglich ist. Und so Spiele wie Pinball Arcade machen das eben auch möglich. Anders sind die sogenannten Sandbox-Games, die eigentlich eine eigene Vorlesung bräuchten, aber jetzt nicht haben. Kerbal Space Program ist so eins, wo Sie eigentlich nur das Ziel haben, im Weltraum rauszukommen, aber es hat eine extrem realistische Simulation von Astrophysik und überhaupt der ganzen Physik, die Sie brauchen, Treibstoffphysik. Und die meiste Zeit verbringen Sie damit, die Scherben aufzusammeln, Ihre explodierten Rakete, weil Sie nicht genügend Ressourcen haben, um sich sowas zu leisten, wieder auf dem Bild. Ist aber deswegen ein Sandbox-Game, weil Sie halt beliebig das Zeug zusammenstellen können oder auch was ganz anderes machen. Sie haben schon das Ziel, es geht nach oben, aber das Spiel im Spiel ist egal. Es gibt keine Anleitung, also im Internet natürlich. Das Spiel gibt keine Hilfestellung und diese Kerbals, die haben so ein bisschen so einen absurden Humor, also diese absurde Entschlossenheit, trotz jeder Niederlage es wieder erneut zu versuchen, solange Sie als Spieler halt dabei sind. Anderes Simulation für Universe Sandbox ist so ein Spiel, wo Sie mit den Gesetzen der Astrophysik arbeiten und sagen, was wäre denn, wenn die Gravitationskonstante mal ein bisschen größer oder kleiner wäre? Oder wenn wir statt einem 10 Monde hätten, die sich alle ein bisschen schneller bewegen. Hier sehen Sie gerade den Zusammenprall 2er davon. Also Sie können mit Sonnensystemen und Planeten da jonglieren und eben so ein paar natürliche Konstanten dann auch mal einstellen. Masse, Radius, Density, Age, können sich alles verändern. Und dann mal gucken, wie verhält sich dann eigentlich der Kosmos, wenn die Welt ein bisschen anders läuft. Und das sind solche Simulationen. Ein anderes, was ich ja sehr schätze, seit einigen Wochen, nämlich dieses, das will ich Ihnen mal zeigen, ist der Tabletop Simulator. Ich habe das Spiel ja nie verstanden. Also Tabletop Simulator ist nichts anderes als eine Physik-Engine, so wie ich die geschrieben, eine Physik-Engine, in die Sie Game-Objekte reinziehen können, das können Würfel sein oder Spielsteine, und dann verhalten, also das kennt keine Regeln, Sie können den Springer irgendwo hinziehen, das ist völlig egal, das Spiel respektiert keine Regeln, sondern gibt Ihnen die Möglichkeit, virtuelle Kartenspiele oder Damen oder Mühle zu spielen. Ich habe es nicht verstanden, wer das haben will. Also, weil sie haben halt da so 10 Spiele sind mitgeliefert, Reversi, Bridge, Dame, Mühle, Schach und sowas, aber wie so ein Sammelbecken, was sie da kaufen, die 50 erfolgreichsten Spiele für 20 Euro, in so einer Darstellung, die natürlich second best zu dem echten Erlebnis ist. Und dann gibt es auch so ein Rollenspiel-Ding, aber also so ein paar Modelle. So, bis ich dann den Workshop gesehen habe. Und in dem Steam-Workshop finden Sie eigentlich, zu jedem Brettspiel dieser Welt finden Sie jemanden, der das gescannt, virtualisiert und es kostenlos zur Verfügung gestellt hat. So, und jetzt haben Sie plötzlich mit dem Tabletop-Simulator einen universellen Brettspielautomaten. Und wenn Sie irgendein Spiel mal kennenlernen wollen, dann können Sie sich das da runterladen und spielen, aber die Regeln sind rein sozial. Sie können das mit Fremden noch nicht spielen, weil Fremde machen immer sowas, also Flip-Table. Also die machen immer alles kaputt, weil das halt alles Trolle sind, aber wenn sie mit Freunden spielen, dann können sie halt Damen spielen, wenn sie es gerade nicht haben. Und es geht natürlich in VR und übers Netz. Also das ist tatsächlich so ein Ding, wenn man sich daran gewöhnt, sowas zu spielen, kann es durchaus sein, dass man, aber das wird hier natürlich nicht gezeigt, das müssen wir uns jetzt anschauen. Das Workshops über Mods heißt es dann mittlerweile, aber über die Steam Workshop kriegen Sie halt die Mods. So, Game Star Wars X-Wing Mod for Tabletop Simulator. Und wenn Sie wissen, es ist einfach ein tolles Spiel, wenn Sie die ganzen Figuren haben wollen. Und plötzlich ist es das Universum, also das ist wirklich ein Sandbox-Game, wenn Sie so wollen, weil es gibt keine Regeln, außer dass die Dinge nach unten fallen, außer Sie sagen, die sollen es nicht tun. Es ist eine Physik-Engine, in der Sie relativ einfach Assets hochladen können. Und plötzlich haben Sie dann ein Brettspiel vor sich, was also so realistisch daherkommt, wie man das gerne möchte. Und Sie können es übers Internet spielen und können dann Brettspiele ausprobieren, die Sie sich für 120 Euro oder 80 Euro so nicht kaufen würden. Und wenn Sie merken, das Spiel ist toll, deswegen werden die auch nicht weggeklagt oder diese ganzen Workshops geschlossen, weil die Brettspielhersteller sagen, ja, das, also die paar, die das spielen, das nimmt uns keine Kunden weg, weil es ja auch neue Kunden zu uns führt. Und im Gegensatz zu den Musik-, Film-, Buchindustrie, die sofort gesagt haben, digital ganz schlecht, das mussten wir verhindern, das entweder verkaufen wir es oder niemand darf es verschenken, also es schädigt, bis sie da festgestellt haben, nicht nur. Und interessanterweise, der Brettspielmarkt, die wissen, dass es das gibt, wehrt sich nicht mit Händen und Füßen dagegen, sodass es bei Steam zigtausende von Brettspielmods gibt.
Faszinierend.
So. Das wäre ein Sandbox-Spiel und das ist was anderes als ein Open-World-Spiel. Das werden Sie jetzt einsehen, Open-World, so GTA oder Assassin's Creed, das nennt man Open-World. Da haben Sie schon die gewisse Freiheit, in der Welt rumzulaufen und sich Missionen einzusammeln. Aber ein Sandbox ist so ein Spiel, wo Sie als Spieler ganz viel einbringen müssen. Wie so ein Sandkasten, der reagiert ja auch nicht auf Sie. Sie müssen die Regeln mitbringen, das ist eher ein Spielzeug als ein Spiel. Aber halt ein Spielzeug in Form eines dynamischen Systems. Hier sehen Sie das Spielzeug für das Militär. Bohemia Interactive hat 2001 Operation Flashpoint rausgebracht und an die amerikanische Armee vermarktet als Trainingsprogramm für Soldaten, also Virtual Battlefield. Das wurde dann 2002 auch Virtual Battlefield System 1 und 2011 Arma Cold War Assault. Sie sehen noch so ein bisschen die Animation, dass die sich also durchaus übernommen haben. Das sind Systeme, also von dem Arma mal abgesehen, die auch von der Bundeswehr, also auch die Bundeswehr hat Battlefield System 1 lizenziert und damit virtuelle Manöver durchgeführt. Das ist das eingangs erwähnte, selbstverständlich kein Spiel. Die haben es hier nicht mit Spielen zu tun, das sind also wertvolle Simulationen zur Ausbildung. bis es auf Steam erscheint und sagt, hey, auch du kannst das jetzt haben und selbstverständlich schalte das und das frei, mach dies und jenes und wir haben auch ein paar extra Missionen zugefügt. Dann wird aus einem Trainingssimulator plötzlich ein Spiel durch diesen Kontextwechsel. Und Arma ist bis heute ja die Shooter-Franchise, die eben nicht als Shooter daherkommt, sondern da muss man auf seine Munition achten. Wenn man verletzt ist, ist man halt auch verletzt. Man muss aufs Wetter achten, auf die Windrichtung und auf viele Dinge, die in den etwas zugänglicheren Militärsimulationen dann eher vernachlässigbar werden. Und das ist wie bei Rennspielen auch. Wir haben die Hardcore-Simulationen und wir haben diese Halbsimulationen wie Forza oder Gran Turismo, wo dann schon die Reifenbeschichtung eine Rolle spielt, aber wenn sie gegen die Leitplanke brettern, dann drehen sie halt um und fahren weiter. Und das ist so Battlefield, wo es ja jetzt die große Diskussion geht, ob Frauen in Battlefield überhaupt noch im Zweiten Weltkrieg überhaupt eine Rolle gespielt haben und ob die da jetzt rein dürfen, weil das doch so ein realistisches Spiel sei und das könne man doch nicht machen. Der Zweite Weltkrieg hätte sowas gar nicht gehabt. Also da regt man sich irgendwie an der falschen Stelle auf, weil Battlefield nie als Militärsimulation daherkam. Die Spielgeschichte von Battlefield ist voll von Merkwürdigkeiten, die man dort machen kann. Also das ist wieder so eine Frage, warum regt man sich eigentlich jetzt über weibliche Figuren auf und über andere Sachen, zumindest nicht in dieser Lautstärke. Und wenn man überhaupt eine Militärsimulation spielen möchte, was ja völlig in Ordnung ist, also es gibt eine Menge Menschen, die von Kriegstechnologien und Kriegsabläufen fasziniert sind, dann sollte man aber lieber zu Arma greifen und zu solchen Simulationen, weil man da auch dann tatsächlich meckern kann, dass also der Flüssigkeitsvorrat eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg aber niemals so viel war, das hätte. Und da findet man dann auch die richtigen Ansprechpartner auf Seiten der Entwickler, die dann wahrscheinlich sagen, oh ja, wir müssen dann mal recherchieren. Und selbstverständlich war in der tschechischen Armee das anders als in der italienischen und deswegen. Also da hat man dann die Möglichkeit, auf dieses System Gestaltung auch Einfluss zu nehmen. Also und ansonsten gibt es das vom Militär weiterhin, allerdings wird es nicht mehr so schnell vermarktet. Wahrscheinlich gilt auch hier so die 10-Jahres-Frist, was heute vom Militär als Simulation eingesetzt wird, haben sie dann in 10 Jahren bei Steam, weil die Firmen, die das herstellen, dann irgendein Vertrag ausläuft, der sie zur Geheimhaltung verpflichtet, und dann können sie halt ihre Algorithmen weiter vermarkten. Ein anderes schönes Simulation, Bomb Squad Academy. Wenn Sie sich jemals in Filmen gefragt haben, wieso man das blaue und nicht das gelbe Kabel durchknipst und warum dann plötzlich der Timer schneller läuft, hier haben Sie für wenig Euros die Möglichkeit, mal eine Bombe selber zu entschärfen, die Ihnen vorgesetzt wird. Es ist ein Puzzlespiel mit einer realistischen elektronischen Simulation. Es werden elektronische Bauteile dargestellt, die funktionieren auch, wie man sich das vorstellt. Und Sie haben immer komplexere Schaltungen, die Sie innerhalb der Zeit, die da abläuft, müssen Sie diese Bombe entschärfen. Wenn Sie das falsche Kabel durchknipsen, passiert genau das. Es wird irgendein Stromkreis freigeschaltet, der dafür sorgt, dass das Ding dann schneller hochgeht. Interessant genug, wenn man diese Szenen aus Filmen schon immer sich gefragt hat, wie ist es, warum gehen die nicht einfach hin und ziehen den Stecker, dann müsste doch Ruhe sein. Ah, aber haben Sie die Batterie da oben gesehen und die löst dann, wenn Sie den Hauptstecker ziehen, den Zünder aus und wenn Sie die abziehen, macht die andere Batterie und so weiter. Und der Kondensator, der ist für den Schluss zuständig. Also diese ganzen Ideen lernt man da und gleichzeitig lernt man natürlich elektronische Schaltungen zu lesen, aber das ist tatsächlich nicht der Mehrwert. Also Sie werden nicht Elektroniker dadurch. Höchstens Sie kriegen ein Grundverständnis für die Funktionsweise von elektronischen Schaltungen. Ein anderes nettes, also wir kommen ja noch zu Sportspielen, Sports Bar VR, auch so ein Sandbox-Game, wo Sie verschiedene Spiele, Billard, Dart werfen, im Grunde genommen in Ihrer Physikalität bekommen. Aber es liegt an Ihnen, wie Sie damit umgehen, ob Sie den Ball jetzt durch den Raum werfen oder mit dem Kö anstoßen. In dem richtigen Winkel, das entscheiden Sie. Und auch nach welchen Regeln Sie das spielen. Der Rote muss zuletzt oder der Schwarze zuerst, das ist dem Spiel auch egal, wann Sie welchen Ball in welchem Loch versenken. Es gibt Ihnen nur die Sandbox dafür, solche Spiele mal virtuell nachzuerleben. Ich glaube auch, dass das ein Markt wird, vielleicht nicht bei den aktuellen VR-Brillen, aber es ist eben auch nicht so ein hektisches Gameplay. Ich glaube, die Motion Sickness hält sich da schwer in Grenzen, weil Sie ja sehr gut einstellen können, wie schnell Sie sich bewegen. Es ist second best zu einem Gang ins echte Billardstudio, aber in wenigen Jahren werden Sie Bayreuth wieder verlassen und irgendwo in die Welt gehen und die Freundschaften, die Sie hier geschlossen haben, nur noch virtuell aufrechthalten. Vielleicht sieht man sich dann einmal im Jahr. So, und dann werden sie sich fragen, hey, mit dem habe ich eine gute Zeit gehabt oder mit der, was können wir eigentlich gemeinsam machen? Und in 5 Jahren, wenn es dann soweit ist, sind die Dinger halt klein, tragbar, billig. Und warum nicht, hey, wir können nicht mehr zum Billardsalon gehen, aber dann können wir einen Abend halt gemeinschaftlich in so einer Welt verbringen und einfach ein bisschen uns unterhalten und dabei ein Spiel spielen. Also ich halte das gar nicht für so abwegig, dass man sich dann nur in fast-paced Action-Online-Games trifft. Also komm, wir spielen League of Legends, wir können halt nicht miteinander reden. Nein, hier kann man plaudern und gleichzeitig was machen, was halt so eine Bar dann auch oder so eine Sportbar auch bieten soll. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da in dem Bereich diese Social Spaces, von denen ja die Rede ist im Zusammenhang mit Social VR, dass das dann solche Ausprägung hat, und dann gibt es vielleicht etwas härtere Spiele, also wo sie dann aktiver sein müssen, und dann gibt es diese ruhigeren Titel, die Zeit strukturieren und vielleicht auch einfach Anlässe schaffen, um sich zu unterhalten. Andere Systeme, und das kommt ja dann auch in einzelnen Vorlesungen, Konfliktsimulationen, hat eine eigene Vorlesung, die Strategiespiele, wahrscheinlich nächste Woche, ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Also Konflikte zu simulieren ist so ein Riesenfeld und so ein Kernthema von Spielen. So Konflikte wurden immer schon simuliert, und dass es natürlich jede Menge gibt, also Actionspiele natürlich auch. Jedes Spiel hat einen Konflikt, also als narratives Element. Aber wenn Sie so an Kriege denken und an Kämpfe, Auseinandersetzungen, dann fallen einmal Strategiespiele ein, und da haben wir eine eigene Vorlesung zu, die so ausgehen vom Schach in die Real-Time-Strategy oder Multiplayer Online, also die ganzen MOBAs fallen da drunter als Real-Time-Strategy-Subgenres. Das fällt dann alles unter Simulation von echten oder nicht echten Konflikten, wobei dann irgendwann dieser Simulationsaspekt entweder sehr weit wird, zu sagen, League of Legends ist eine Simulation, ja von was? Naja, von League of Legends. Dann ist alles eine Simulation, oder zu sagen, nein, es gibt Konfliktsimulationen, die versuchen es so hier wie Ultimate General Gettysburg, da zeichnen sie solche Linien, die man von solchen taktischen Diagrammen kennt. Das will sich als Simulation verstehen, sie kontrollieren nicht einzelne Einheiten, sondern immer so ganze Squadrons, die da über die Karte geschoben werden. Aber dann gibt es halt auch Konfliktspiele, das Mario Kart oder den Konfliktspielen, wo sie halt ganz andere Spielziele verfolgen. Systeme wie Sport, auch eine eigene Vorlesung, weil Sport natürlich ein Spiel ist, aber Sport ist auch ein System. Sieht man es in der Weltmeisterschaft, wir haben einzelne Turniere, aber wir haben dieses Ganze drumherum, was sich natürlich auch gestalten lässt. Auch da gibt es einen Simulationsaspekt, und es gibt den spielerischen Aspekt, der es dann zu einem Actionspiel oder zu einem Geschicklichkeitsspiel oder zu einem Strategiespiel macht. Auch da gibt es eine eigene Vorlesung. Rennwagen haben Fahrzeuge haben eigene Vorlesungen, weil, habe ich ja gesagt, Rennspiele simuliere ich nicht. Es geht nicht nur um Simulationen wie Project Cars, sondern es geht auch um diese ganzen Kart Games oder Racing Conflict Games, wo sie mit den Autos irgendwas abschießen müssen. Das braucht ja auch irgendwie einen Ort, und ich habe es halt jetzt unter die Rennspiele oder Fahrzeugspiele gepackt und nicht so sehr unter die Simulation, aber da treffen wir dann auf die Simulation wieder. Project Cars ist ja ein ganz spannendes Spiel in sich. Flugsimulation hatte ich am Dienstag in der Vorlesung erwähnt. Heute sehen Sie das Ende, Flight Simulator X 2006, also 1982 geht es los. Der PC mit MS-DOS ist gerade auf dem Markt, schon gibt es die ersten Flugsimulatoren, der dann interessanterweise vor 12 Jahren eingestellt wurde. Auch da gibt es verschiedene Gründe für, aber hier unten sind die Bücher, von denen ich gesprochen habe. For Pilots Real World Training, Flight Simulator as a Training Aid oder Scenario-Based Training with X-Plane in Microsoft Flight Simulator. Also Sie können damit sich auf Ihren Flugschein vorbereiten, weil Sie sehr viele der Abläufe in so einem System lernen können in der Simulation. Andere Simulationen sind, oder so Weltraum-Handelssimulationen, wären das Elite Dangerous, was wiederum Nachfolger von Elite ist. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, als Spiel von 1984 kam dann 30 Jahre später raus, oder Star Citizen. Also so Spiele, in denen fiktive Handelssysteme aufgebaut werden, in dem Fall im Weltraum mit verschiedenen Berufen. Also Sie können in den Asteroiden nach Erzen farmen. EVE Online fällt da ja auch drunter als Spiel, was ich in der Narrationsvorlesung erwähnt hatte. Also das greift hier zusammen. Das sind Riesensysteme, das sind Riesenspiele. Da müssen Sie eine Zeit lang arbeiten, um die überhaupt zu verstehen, geschweige denn auch virtuos spielen zu können, aber sind natürlich dann auf ihre Art auch sehr erfüllend, weil sie so viele Handlungsmöglichkeiten haben und Gestaltungsmöglichkeiten. Also Weltraumsimulation im weiteren Sinne. Das ist tatsächlich so, also so eine Mischung aus Simulation und Arcade. Also nicht ganz so realistisch, wie man das sich vorstellt. Also nicht jeder Fehler ist gleich tödlich im Weltraum. Aber nichtsdestotrotz geht es nicht um den kurzfristigen Spielspaß, den zieht man wie bei Simulationen halt aus der Gesamterfahrung und nicht aus so dem einzelnen Erlebnis. Dann vorletzte Folie, Eisenbahnsimulation, Train und Simulation, hatten wir auch schon Fahrzeuge, gibt es halt diesen Subbereich der Eisenbahnsimulation, die werde ich jetzt bei den Rennspielen nicht erwähnen, also das geht dann so in diese Bereiche, ich sage ja OpenBVE, da können Sie Berliner Verkehrsvertrieb, da können Sie einfach mal eine Stunde im Berliner S-Bahn-Ring fahren so, und dann ab und zu mal Gas geben oder auf den roten Knopf drücken, um dem System zu sagen, dass Sie noch leben. Das ist es. Und das andere, die Berufe, hatten wir ja schon erwähnt. Es gibt auch nicht fahrzeugbezogene Berufe, der Optiker, der Blumenhändler, vieles davon im Bereich Serious Games zur Ausbildung, wie rede ich mit Kunden, wie baue ich also tatsächlich meinen Betrieb auf und sorge dafür, dass ich immer die richtigen Pflanzen habe. Das sind so die beiden bekannteren, jetzt fahrzeuggebundenen Berufssimulationen. Dann gibt es unter den Fahrzeugen noch die U-Boote, die Straßenkehrer, U-Bahnen. Also es ist noch ein Riesenmarkt, der da zu erschließen ist, aber vom Grundprinzip ändert es nichts. Also man muss sie jetzt nicht alle vorstellen, ich will Ihnen ja auch nicht alle Spiele zeigen, die es gibt. Aber wenn das so ein Genre ist, und das ist halt bei vielen die Computerspieler, die ich so treffe, steht das nicht so oben auf der Liste. So, da, klar spiele ich immer gerne Landwirtschaftssimulator. Das ist so ein Grund, so wie Dating Simulator oder vielleicht auch Text Adventure. Schauen Sie sich das mal an. Also nicht immer das Spiel, was Sie sowieso schon kennen, dann in der 10. Iteration. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn Sie Ihr Repertoire und Ihren Horizont weiten sollen, schauen Sie sich mal die Spiele an, über die Sie sonst immer nur lächeln oder die Sie sagen, interessiert mich gar nicht. Und versuchen Sie mal zu verstehen, warum andere Menschen das faszinierend finden. Und dann werden Sie auch sehen, was in diesem Medium drinsteckt. Ansonsten sind Sie in Ihrer sozialen oder ludischen Filterblase, in der Sie nur die Spiele auch in Ihrer Liste und Steam tut sein Übriges. Das zeigt Ihnen doch nur die Spiele, die Sie als letztes gespielt haben. Weil Sie Metroidvania-Spiele spielen, zeigen wir Ihnen jetzt noch mehr davon. Spielen Sie mal Spiele, die Sie sonst nicht haben, um einfach mal zu sehen, und löschen Sie danach wegen mir Ihre YouTube-History, damit keiner meint, Sie würden sich das echt angucken, aber aus schon wissenschaftlichem Grund schauen Sie mal, was dieses Genre an seinen Rändern zu bieten hat, die für andere Spieler das leuchtende Zentrum sind. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Dienstag und vielleicht gleich auf dem Spieleabend.